Go. Herzlich willkommen. Achso, nee, du musst ja anfangen. Sorry.
Max, wir müssen reden.
Aber das klang jetzt so,
als ob das... geht so nicht weiter. Das Kalifornien zermentiert dein Hirn oder so. Ich weiß es auch nicht, was das mit deinem Hirn macht. Meins ist auch übrigens ganz schön kaputt heute.
Das sind die Kiffer, die hier die ganze Zeit rumrennen und wo man dann quasi passiv kifft.
Passivkiffer, ja.
Das ist tatsächlich ein Ding hier.
Echt? Ja. Sind die alle am Quarzen?
Das sind nicht alle am Quarzen, aber wenn du es riechst, dann ist wirklich so, okay. Also dann wirst du wirklich, dann merkst du es gleich.
Die Amis rauchen ja immer pures Zeug. Ne?
Ich weiß nicht, was die da rauchen. Das ist, was die hier rauchen die ganze Zeit.
Aber ich wette, die ganzen San Francisco-Hipster, die haben dann auch wahrscheinlich so ganz spezielles Zeug, das dann halt irgendwie so hochgezüchtet, irgendwie, keine Ahnung.
Aber ich dachte, die hätten da so Verdampfer für, mit dem man das dann so ganz lungenschonend und weiß der Teufel was.
Ich habe keine Ahnung.
Ich habe irgendwann mal hier bei Freakshow beziehungsweise Mobile Max hatte sich, glaube ich, Huckel irgendwie mal so ein Ding besorgt. Ich nehme an, das war nicht zum Tabakkonsum gedacht, ist so meine Vermutung, aber ich weiß es nicht.
Tja, keine Ahnung, ich hab die Folge verpasst.
Ja.
Wie geht's dir denn da so drüben? Wollen wir ganz kurz noch ein bisschen was zum Setting sagen? Ich habe jetzt hier nämlich, wir hören uns jetzt nämlich hoffentlich sehr, sehr viel geiler an als beim letzten Mal. Ich hab nämlich jetzt hier ein richtiges Headset und dazu ein USB-Interface. Das Steinberg CI1, das habe ich gerade eben gekauft, um dieses Headset mit meinem Rechner per USB zu verbinden.
USB? Worüber redest du da?
USB hier in Deutschland ist total die neueste, geilste Technologie, praktisch gestern erfunden und jetzt schon an ihrem Notebook verfügbar.
Geil.
Und damit speise ich praktisch so meinen Sound direkt in den Computer rein. Da ist er dann total digital und wird per Skype mit dir connected. So.
Geil.
Ja, irre, ne?
Ja, das ist, also, das brauchen wir hier auch.
Genau, also kurzer Hinweis, also wir experimentieren hier noch rum und haben noch nicht, also vielleicht haben wir jetzt das endgültige Setup gefunden, mit dem wir hier arbeiten können. Wir können hier zum Beispiel auch noch einen zweiten Menschen dranhängen, dafür bräuchten wir allerdings noch ein zweites Headset.
Flattert bitte.
Ja, genau, und vielleicht können wir das irgendwie durch Flatter hinkriegen.
Genau.
Und genau, und dann können wir hier wieder, wie gewohnt, weiter auch Gäste mal wieder empfangen. Da hätte ich immer wieder Bock drauf. Und könnte ich immer auf die Kongresse warten und auf die Republikas,
wo
Gäste, andere Leute Infrastruktur bereitstellen.
Das kriegen wir alles hin. Das wird schon werden. Das funktioniert bestimmt gut. Ich sitze jetzt hier gerade in unserer kleinen Wohnung in San Francisco. Die Leute wollen ja immer gerne hören, was so das Update ist. Ja. Und unsere Sachen sind mittlerweile angekommen. Also wir sind jetzt hier quasi vollständig.
Container, ne? Der Container,
den der Container, genau. Ich habe den ja gar nicht gesehen. Ich bin morgens ins Büro und dann hat Diana mir tagsüber so ein paar Fotos geschickt, immer wieder, so wie gerade der Stand ist. Und dann kam ich hier an und dann waren unsere ganzen Sachen da. Und das war für mich echt so ein total merkwürdiges Gefühl, weil ich hatte das ja mittlerweile seit Oktober nicht mehr gesehen. Da war es irgendwie so Anfang Februar, also seit Oktober, November, Dezember, Januar, also seit über einem Vierteljahr. Und das war so für mich so eine total andere Zeit. Also es war so wirklich so hatte so gar nichts mehr zu tun, aber war trotzdem natürlich immer noch total vertraut. Und das war dann so, ich habe das irgendwie, ich weiß nicht, auf Twitter oder auf Facebook habe ich das geschrieben, wenn ich rausgehe, ist es Amerika, und wenn ich drin bin, ist es sind es unsere Sachen. Das ist interessant, ja. das hat so ein paar Tage gedauert, bis das so richtig eingerenkt hat sich.
Ja, genau, wir hatten ja letztens auch geskypt und da oder gefacetimed und dann hast du mich ein bisschen durch die Wohnung geführt und ich hatte auch die ganze Zeit so, das ist ja bei dir zu Hause, weil ich halt so die Kommoden und die ganzen Schränke und so, die kannte ich halt alle schon.
Ja.
Aber dann halt das Ganze sozusagen so mit in kalifornische Sonne getaucht.
Ja, das ist. Also am Anfang, als ich hier ankam, war das so im Oktober damals, dass ich mit meinem eigenen Fahrrad durch Amerika fahre. Das ist sowas, was ich bis heute nicht so richtig verarbeitet habe.
Das ist abgefahren.
Du sitzt auf deinem eigenen Fahrrad, auf dem man, wo gestern noch der Berliner Schnee draufgelegen hat. Na, okay, sowas. Also, aber sitzt man da und fährt da durch die Gegend. Und das ist echt, ja, das ist ganz großartig. Ansonsten bin ich jetzt hier, musste ich mich in die Tiefen, kann man einige Technik-Tagebücher draus, Artikel draus machen, glaube ich. So, wie man hier ganzen Geräte jetzt anschließt und sowas. Dummerweise, ich weiß noch, ich hatte mal so ein Logitech, so ein Radio, und da waren so Clip-Aufsätze drauf, weißt du, beim Netzteil, dass man die so für verschiedene Geräte, für verschiedene Länder einfach, dass die in verschiedene Steckdosen passen. Und ich weiß noch, wie ich damals so amerikanischer Steckdosenadapter, direkt weg. Und jetzt konnte ich ihn gebrauchen. Naja.
Ja.
Tja, naja.
So ist das halt.
Ja. Ansonsten sucht man Namen für das Kind, und wir haben jetzt hier auch mit dem Container ist auch der Kinderwagen gekommen, den Diana schon in Deutschland gekauft hat, weil diese amerikanischen Kinderwagen, die taugen ja alle nichts.
Kann man nee, ist richtig, ja. Haben viel zu hohen Verbrauch. Und
diese SUV-Kinder, nee, die sind, da ist es genau umgekehrt, die sind viel kleiner, die amerikanischen.
Ach so.
Das sind irgendwie so plastische, ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich.
Denkt denn niemand an die Kinder?
Ja, also man weiß ja auch, wie amerikanische Menschen immer so gebeugt gehen die ganze Zeit, weil sie ja in diesen amerikanischen. Und eine Wiege haben wir jetzt auch, die habe ich dann auch schon mal aufgebaut. Die haben wir irgendwie geschenkt gekriegt von Freunden und sowas. Ja. Also es wird jetzt hier alles so langsam so ein bisschen kinderfreundlicher, die ganze Wohnung. Diana wird auch schon panisch mit Namen.
So 2,5 bis 3 Monate oder sowas.
Anfang Juni ist es soweit. Also März, April, Mai, ja, also 3 Monate, etwas über 3 Monate noch.
Okay.
Aber es ist, man merkt es. Das ist, also ich sage es immer nur so halb im Scherz. So, also das ist, da wohnt jemand in meiner Frau. Also das ist, Das ist sehr, sehr merkwürdig. Das ist, also es ist, also
da wohnt jemand in meiner.
Naja, es ist, du kriegst das, weißt du, du kriegst mit, dass da einfach, also das Kind, das tritt da manchmal und
hört zu laut Musik.
Und hört zu laut Musik und wird wach tatsächlich, wenn man gerade ins Bett gehen will. Das ist wohl relativ typisch, dass das irgendwie so ist, und fängt dann an rumzurumoren und sowas. Und das ist, du kriegst das einfach mit, da ist noch was los, und es ist, ich weiß, es ist die natürlichste Sache der Welt, und man, ich hätte, also bei mir war es nicht anders, aber irgendwie so dieses, dass da jemand in jemanden drin ist, das ist nach wie vor so mind blown. Also es ist
alles gleichzeitig, ja, dass jemand in jemanden drin, der wiederum in Amerika drin ist.
Ja, auf dem Fahrrad.
und gleichzeitig auch noch auf dem Fahrrad. Das ist absurd. Das ist so absurd.
Ja, okay, ich merke schon, das kommt nicht so ganz so
rüber. Nein. Ich finde das gut.
Ja.
Das ist so, wie heißt das? Maxception oder sowas.
Genau. Ja.
Oder von Webelception vielleicht so. Ja.
Von Webelception und Namen sucht man noch. Das ist, Diana wird langsam panisch wegen Namen. Ich bin ja da relativ entspannt und sage, naja, wir haben ja noch 3 Monate, aber ich glaube, Diana hätte jetzt langsam gern einen Namen für das Kind.
Ich sag mal, so Namen gibt es doch echt wie Sand am Meer. Irgendwann zum Not macht man irgendwie blinde Kuh einmal in die Namensliste und dann.
Ja, naja, fast.
Kostet auch nichts.
Kostet auch nichts.
Und gibt man ihm einfach 10 Namen, so kann er sich dann irgendwann aussuchen.
Ja, das ist, ich meine, so ein paar mehr Namen, also auf jeden Fall wird es mehr als ein Name werden. Wir überlegen noch, was so das Maximum ist. Also ich sag, 3 ist das Maximum. Und
ich finde, die Benchmark ist immer Gutenberg. Ne?
und hier hat man ja auch den geilen Vorteil, hier kann man ja seine Kinder benennen, wie man will. Also hier kann man ja wirklich sich irgendwelche Wörter ausdenken und kann dann sein Kind entsprechend benennen. Das geht ja in Deutschland nicht. Da ist das ja relativ relativ kompliziert alles mit Namen und sowas.
Ich würde einfach nach iOS-Versionen gehen.
Yosemite.
Genau.
Snow Leopard. Snow Leopard, komm mal rüber.
Ja.
Hör auf Vista einzukloppen. Ja, das ist, ich habe da mal ein ganz, auf Netflix habe ich einen spannenden Bericht über Namen gesehen. Also das war so eine Freakonomics, kennst du, ne? Diesen Podcast. Bin ich ja großer Fan von, und die haben auch eine Dokumentation offensichtlich gemacht oder so einen Film, wo sie im Wesentlichen, wenn ich das richtig verstanden habe, so ein paar von ihren Beiträgen noch mit Bildern versehen haben. Also die haben dann irgendwelche Künstler haben das dann gemacht und da war es auch einer über Namenswahl. Und sozusagen, wie stark ist der Einfluss des Namens auf das spätere Einkommen und auf das spätere Sozialleben. Und im Wesentlichen ist es so, dass halt die, also so was für mich so rüberkam hier gerade in Amerika, dass halt, dass die Leute, also dass die Unterscheidung die ist, hast du einen Namen, der bei dem man davon ausgehen kann, dass du schwarz bist oder davon, dass du weiß bist. Also das ist tatsächlich so eine ganz nochmal den Rassismus schön weitergetragen sozusagen. Und das war ja wohl bis in die, wusste ich aber gar nicht, bis in die, also früher haben Schwarze ihren Kindern ganz bewusst sehr weiß klingende Namen gegeben, sozusagen, damit es besser in die Gesellschaft integriert wird.
Oh.
Ed, Chuck, Michael, was auch immer. Und dann kam hier die ganze Black Power Bewegung.
Es gibt ja auch ganz viele Schwarze, die bis heute Washington mit Nachnamen heißen. Also die haben sich auch so dann halt so nach zum Beispiel George Washington halt benannt.
Ah, okay, ne? Also, das wusste ich gar nicht. Auf jeden Fall, was dann kam, dass sie dann halt mit dieser Black Power Bewegung wurden halt bewusst auch schwarze Namen wieder gewählt für Kinder. Und was
sind denn schwarze Namen zum Beispiel?
Oh Gott, frag mich mal. Also sehr individuelle Namen. Also darum komme ich nämlich drauf, dass nämlich dass sie 250 Schreibweisen des Wortes unique als Vornamen, als Mädchenvornamen hatten. 250 verschiedene Varianten.
Unique.
Unique. Also sozusagen unique, ganz unique. Also unique heißt ja quasi einmalig und das ja, noch in einer einmaligen Schreibweise. Und das ist wohl bei Schwarzen sehr, sehr beliebt. Also Schwarze haben gerne Namen, also jetzt natürlich sehr zusammengefasst und sehr verkürzt, aber tendenziell, während sozusagen Weiße sich eher traditionelle Namen und Namen, die schon existieren, haben Schwarze gerne einfach Namen, die es die sonst keiner hat. Und die irgendwie spannend klingen, einfach geil klingende Silben und sowas. Und bei...
Muss man ja aber eine komplizierte Regex zur Diskriminierung bauen.
Naja, oder man sitzt halt davor, liest den Lebenslauf, aha, alles klar.
Ja.
Und das ist halt, das ist krass, Menschen asiatischer Abstammung, also die in Asien geboren sind, die haben natürlich alle sehr chinesische Namen. Wobei, selbst da fängt es schon an, dass die ihre Namen einamerikanisieren. Also wir hatten das als direkt quasi am ersten Tag, als unser Job losging bei Facebook, war da einer, der eine Frage gestellt hat und hat dann, man sollte sich halt immer mit seinem Namen vorstellen und er hat halt gesagt, ja, ich heiße Björn oder so, aber ihr könnt mich auch Brian nennen. Also der hat halt einfach einen chinesischen Namen gehabt und hat halt sofort als allererstes, okay, und das ist übrigens mein amerikanischer Name und unter dem werdet ihr mich kennen. Und das ist hier sehr weit verbreitet, dass Menschen asiatischer Abstammung, die haben halt alle sehr amerikanische Namen oder sehr, sehr weiße Namen in Anführungsstrichen. Also es ist
Vornamen, aber auch
Vornamen. Nachnamen. Vornamen. Das sind dann, also zum Beispiel hier, der Sohn unserer Vermieterin heißt Steven.
Brian Kim Jung. Nee, ist mal ohne Scheiß. Ich habe jetzt gerade die letzte Freakonomics-Folge, hast du die gehört?
Nee, leider noch nicht.
Da war der aktuelle Präsident der Weltbank zu Gast, der wirklich ein spannender Typ ist. Und der heißt auch tatsächlich Kim Ung oder sowas mit Nachnamen.
Okay.
Und aber hat halt ist aber Amerikaner und hat einen ziemlich normalen amerikanischen Vornamen. Ich google den gerade mal. Hm.
Ja, also das ist
Jim Yong Kim, glaube ich.
Jim Yong Kim.
Genau, Jim Yong Kim.
Ja, das ist genau. Das ist halt so, klingt so ein bisschen nach dem Versuch, seinem Kind hier bessere Aufstiegschancen zu geben durch Namen und könnte man ja vermuten, dass es auch geklappt hat. Also ich meine.
Ja, wobei seine Mutter ist halt Philosophin gewesen oder ist Philosophin und sein Vater ist Zahnmediziner. Und deswegen ist es jetzt nicht so, dass er jetzt aus seiner, sag ich mal, unterprivilegierten Familie stammt. Aber trotzdem ist Jim Yong Kim.
Ja. Jim Yong Kim. Ja. He's that Jim. Ja, das ist sehr spannend. Ja. Ach ja, ansonsten ist es hier mal wieder etwas wärmer. Nicht mehr ganz so warm wie letztes Wochenende. Letztes Wochenende war ja richtig Sommer. Jetzt ist es hier, jetzt habe ich hier in der Wohnung tatsächlich auch ein kleines Jäckchen an, weil obwohl draußen ist es noch nicht, ist schon alles gut. Und man freut sich manchmal richtig, wenn es mal regnet. Das ist mir aufgefallen. Also ich mache, während man in Berlin ja tendenziell Instagram-Bilder macht, wenn draußen die Sonne scheint, so wow, guck mal, die Sonne scheint, macht man hier eher Instagram-Bilder, wenn es regnet. Guck mal, Regen gibt es auch. Stimmt. Das ist sehr lustig.
Ja, ich meine, ist es nicht auch so, dass ihr da so eine kleine Dürreperiode habt oder so?
Wir haben keine kleine Dürreperiode. Das ist die schlimmste Dürre seit wie langer Zeit, und es wird nicht besser werden.
Also deswegen ist wahrscheinlich Regen gerade so positiv konnotiert.
Total. Also ich folge hier mittlerweile auch mehreren Wetter-Twitter-Accounts, weil das ganz spannend ist, es gehen alle davon aus, dass hier im Laufe der nächsten 100 Jahre das sozusagen kontinuierlich immer schlechter wird. Gerade der Südwesten der USA, also genau da, wo wir jetzt sind. Und mal gucken, ob diese Region hier in 100 Jahren noch bewohnbar sein wird.
Durch den Klimawandel jetzt, oder was?
Vermute ich, ja. Also ich habe mich jetzt noch nicht so tief reingekippt, aber ich weiß nicht, was die Gründe dafür sind, aber auf jeden Fall sind alle Prognosen, dass es hier in den nächsten 100 Jahren eher schlimmer wird. Ich weiß nicht, ob die aktuelle Dürre jetzt schon Auswirkung des Klimawandels ist, damit muss man ja auch mal ein bisschen vorsichtig sein. Also nicht, dass ich irgendwie den Klimawandel in Frage stellen würde, aber es ist nicht immer, wenn es warm ist, ist es automatisch Klimawandel.
Nee, deswegen frage ich ja.
Das weiß ich schlicht und ergreifend nicht. Aber ja, auf jeden Fall ist es hier die, seit 5 oder 6 Jahren ist diese Dürre schon. Also es ist jetzt nicht ganz frisch.
Okay, krass.
Und im Januar im Januar regnet es nie sonderlich viel hier, aber im Januar hat es wirklich nicht einen Millimeter geregnet. Also wirklich nicht ein Tropfen Regen. Höchstens mal so ein bisschen Nebel.
Und merkt man das schon, dass sich so Wüsten ausdehnen? Es gibt ja schon so irgendwie, es gibt ja Wüsten in
Es gibt ja einige Wüsten. Also ich selber habe es jetzt, na doch, ich habe es auch selber gemerkt. Es gibt Seen, die austrocknen. Und du kannst mal Bilder googeln. Das sind nicht 1-2 Zentimeter, um die Wassermasse annimmt, sondern es sind halt Seen, die einfach mindestens 2/3 ihres Wassers verloren haben. Und wow. Das erkennst du, also gibt's so sehr schöne Vorher-Nachher-Bilder, vielleicht schaffe ich es ja mal zu googeln, wo quasi Seen, die vor 20 Jahren einfach große Seen mit Schiffchen drauf und weiß der Teufel was, und jetzt ein Foto von dem gleichen See, und dann siehst du halt, wie wirklich so das Wasser weitgehend weg ist und die Schiffe irgendwo in der Mitte rumstehen, ein bisschen. Und das sieht man auch, also es gibt, darf man nicht verwechseln, weil es gibt auch so, im Winter regnet es halt und dann füllt sich alles, das ist sehr beeindruckend, und dann im Sommer und im Oktober und sowas ist es deutlich leerer, aber im Oktober, September hat man schon deutlich gemerkt, dass es hier sehr, sehr trocken war. Also dass so zum Beispiel direkt vorm Facebook-Campus ist dieses Marshland, das war komplett ausgetrocknet. Das ist jetzt gerade wieder voll mit Wasser, weil halt der ganze Winterregen reingefallen ist, also insofern gewisse Schwankungen sind da auf jeden Fall drin, aber irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass es doch deutlich mehr war als so in den normalen Jahren sozusagen, oder als es noch normal war.
Also wenn man nach California Lake Dry sucht in der Bildersuche, dann kommt auch einiges zutage.
Also es ist wirklich beeindruckend, ja. Und es ist aber auch also Restaurants hängen deswegen manchmal so Schilder auf, so Hinweisschilder, ja, wegen der Dürre gibt es bei uns, gibt's gerade kein kostenloses Wasser, sondern ihr müsst nachfragen. Also es gibt kostenloses Wasser, das gibt's ja überall, aber so normalerweise ist es halt, du kommst hin, dann steht da ein Becher und dann kriegt man gleich eingegossen, und das machen einige nicht. Das halte ich jetzt für relativ albern, insbesondere wenn man bedenkt, dass zum Beispiel bei uns der Wasserhahn tropft und wir das irgendwie schon dreimal angemahnt haben, weil das ja sehr nervig ist. Auch damit weiß ich, ist mir absolut klar, dass wenn man den repariert, dass damit immer noch nicht die Dürre bekämpft ist. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier so im Alltag kein sonderlich hohes Wassersparbedürfnis existiert. Also es gibt so ein paar Lippenbekenntnisse, wie man das halt so kennt. So in der Bevölkerung oder sowas hat man das Gefühl, taucht das nicht auf. Liegt wohl auch daran, weil halt der größte Teil des Wasserverbrauchs geht halt für die Landwirtschaft drauf. Und aber ich weiß nicht, ob Sparen überhaupt irgendwas bringt oder was es bringt. Auf jeden Fall ganz
spannend. Naja.
Ja.
Ja. Ja, cool. Noch irgendwas aus Kalifornien?
Noch irgendwas aus Kalifornien? Ach, bestimmt. Fällt mir noch ein. Irgendwas fällt mir bestimmt noch ein. Ich gucke euch immer weiter zu. Ich schüttle immer mehr den Kopf über Deutschland. Ich weiß nicht, ob ich, also so die, was da so in Sachsen abgeht, hat man ja das Gefühl, dass da jetzt irgendwie wieder die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen eine linke und eine grüne Bundestagsabgeordnete, weil sie auf einer Pressekonferenz gesagt hat, dass man sich den Legida-Leuten in den Weg stellen möchte und dass das ja Verhinderung der freien Meinungsäußerung sei und dass man darum ermitteln möchte. Also irgendwie habe ich so langsam das Gefühl, dass da echt Sachsen, sollte man einfach Braunland nennen und irgendwie ab vielleicht eine Mauer drum oder ich habe keine Ahnung. Also
ja, oder halt wieder Luftunterstützung aus dem Ausland.
Luftunterstützung. Ja, diese ganze Diskussion, die finde ich ja, also ich, die kochte ja plötzlich mal so kurz hoch für so 3 Tage, aber da kann man, also so irgendwie so diese Zwischenpositionen, ich bin gegen Nazis, aber ich finde es trotzdem scheiße, eine Stadt in Schutt und Asche zu legen, egal ob es also den Akt an sich finde ich doof, egal ob es und ob es gerechtfertigt war oder nicht, darüber weiß ich nicht genug. Diese Zwischenmeinung scheint da nicht zu existieren. Das ist mir in diesen ganzen Diskussionen doch wieder aufgefallen. Twitter halt. Was hat denn das mit diesen ganzen Twitter-Bots auf sich? Erzähl mir das mal. Irgendwie haben ja alle jetzt angefangen. Ich habe das. Ja, hallo?
Du warst gerade kurz weg.
Oh, das ist nicht gut.
Die Twitter-Bots, ja.
Genau.
Also ich finde das auch erstaunlich. Also ich meine, es war glaube ich 2008 oder 2009, da hatte Herr Lehmann für Plomlom.com den Plomlom-Bot geschrieben. Das war auch schon ein Markov-Bot. Also Markov ist ja so ein relativ alter Algorithmus, der aus einem bestehenden Textkorpus wiederum neue Texte stricken kann. Ne? Also dass er halt irgendwie statistisch auswertet, welche Wörter aneinander sozusagen kommen sind. Und dann kann er sozusagen daraus immer ja, im Endeffekt grammatikalisch richtige Sätze, die aber keinen Sinn ergeben, halt bauen, ja. Und also das hat schon damals Lehmann gemacht, 2009 glaube ich irgendwann, und das war irgendwie eine lustige Spielerei, das fand man irgendwie ganz lustig. Und jetzt ist das aber irgendwie wieder aufgepoppt, und zwar genau so, ne. Also so ein bisschen Auslöser war dieses Horse E-Books, das ist auch so ein Meme, also es gab so einen komischen E-Book-Versand oder E-Book-Laden oder E-Book-Verlag, da hieß irgendwas mit Horse, ja, Horse E-Books. Und der hatte einen Twitter-Account, der halt auch so ein Bot war, der relativ absurden Quatsch getwittert hat. Und dann war dieser absurde Quatsch, also eigentlich Spam, ja. Also der hat halt mal irgendwie so seine E-Books beworben, mit aber irgendwie relativ quatschigem Kram. Und dann ging das irgendwie los. Ich habe vor Ewigkeiten schon, also vor vielleicht irgendwie 1-2 Jahren, gab es zum Beispiel schon den Zizek-E-Books, ja. Also haben sie dann sozusagen diesen Philosophen Zizek, ich weiß nicht, du kennst wahrscheinlich auch, Slavoj Zizek, den
kenn ich nicht, okay, ja, gut, erzähl.
Also für den ein Markov-Bot gebaut, der dann halt irgendwie aus, glaube ich, auch seinen Texten dann halt irgendwie immer irgendwelche Tweets gebastelt hat. Und in der amerikanischen Szene gab es das dann irgendwie so ein bisschen für irgendwelche Berühmtheiten oder sowas. Was dann halt so auch ganz nett war. Und jetzt irgendwie, ich glaube, Frau Dingens hat das dann irgendwann für sich selbst gemacht. Das geht dann nämlich so, dass du halt dann einfach dein Twitter-Archiv als Textkorpus nimmst. Ne? Mhm. Du kannst ja mal runterladen bei Twitter. Und dann gibt es da halt auch Anleitungen, wie du mal eben auf deinem Rechner lokal, also jedenfalls für den Mac, dann per Python halt irgendwie so ein Markov-Bot halt da installieren kannst und der dann halt immer für dich twittert und auch so ein paar Aktionen macht. Ich glaube, der replyt dann auch an deine Follower und irgendwie Fafti und so und
genau, ja, Antworten, er folgt auch Leuten, wenn ich das richtig verstanden habe.
Folgt auch, genau, irgendwie, weiß ich auch nicht so genau, was da jetzt alles so drin ist und welches Feature-Set da drin ist. Auf jeden Fall hat sie damit irgendwie in der deutschen Twitter-Szene so einen kleinen Trend ausgemacht. Irgendwie Light Medium hat sich den Marvin, also er das ist ja ganz lustig, er hatte hast du seinen Post gesehen über sein Tattoo, er hat sich ja Marvin, also den Roboter, den depressiven Roboter von Douglas Adams Per Anhalter durch die Galaxis tätowieren lassen.
Ach, hat er, wusste ich nicht, nee.
Ja, hat er sich auf den Arm tätowieren lassen. Total niedlich. Also diese Roboter-Version,
aus die dem
aus
Film.
Dem Film, aus dem Film halt, ja. Ne? Genau. Und da gab es noch einen Spruch zu denen, dass ich da dazu gemacht hat, irgendwie, keine Ahnung. Den habe ich schon wieder vergessen. Mal, kann ich mal eben kurz checken. Und jetzt sind wir jedenfalls war da natürlich naheliegend, dass er dann sich halt einen Marvin-Bot baut, ja.
Und den, ja, und jetzt drehen da gerade irgendwie alle durch und freuen sich, wenn ihre Bots untereinander kommunizieren.
Genau, und jetzt haben ganz viele Leute so einen Bot und genau hier. I talk to the computer. It hates me.
Okay. Das ist ja furchtbar.
Das ist halt Marvin, der depressive Roboter, ne? Das ist,
ich finde das halt so lustig, wie plötzlich sich alle darüber freuen, dass ihre Bots da untereinander kommunizieren und sowas.
Ja, genau. Also irgendwie ist das jetzt irgendwie so der neueste Trend, halt so Roboter, also Bots zu haben, die miteinander kommunizieren und ja, das ist, glaube ich, schon alles.
Okay. Naja, als nächstes.
Also das Schöne ist natürlich, dass diese Markov-Ketten halt einfach immer so schön sinnfrei sind und ab und zu kommen dann halt so Sachen, halt so wirklich dadaistische Schönheiten bei raus, ne? Also weil es halt ja irgendwie syntaktisch und grammatikalisch richtige Sätze sind, die dann halt aber einfach in ihrer Dadaistik sozusagen so eine Zen-Philosophie irgendwie praktisch da. Also, ne? Verstehst schon.
Ja, man könnte es vielleicht.
Aber das hatte man damals bei dem Plomlom-Bot auch schon, deswegen hat man den ja schon damals geliebt. Also, ja. Es ist eigentlich nichts Neues, aber es ist irgendwie jetzt gerade Trend. Und
ja, es ist mal wieder. Genau. Deutschland halt. Ist nicht neu, aber wir machen es jetzt mal trotzdem.
Ja, ist ja ganz lustig. Also ich finde das ganz okay. Ich folge jetzt ehrlich gesagt keinen dieser Bots, aber krieg das halt ab und zu mit, weil die lustigen Sachen werden dann retweetet.
Ja. Ich habe einem dieser Bots habe ich sogar gefolgt und musste ihn aber sehr schnell wieder entfolgen, weil das halt dann jedes Mal so war, dass ich guck da nicht so auf das Profilbild so als allererstes, sondern lese halt und dann irgendwie hat man da diesen Satz, wie du gerade richtig sagtest, der grammatikalisch korrekt ist, aber der irgendwie keinen Sinn macht. Und das war immer so ein Hack auf mein Hirn, weißt du, dass ich dann irgendwie so was? Und dann probiert irgendwie einen Sinn zu verstehen, war ja wieder dieser dämliche Bot. Und darum musste ich den dann relativ schnell wieder entfolgen.
Okay.
Also, ich fühlte mich dann auch ein bisschen genervt, muss ich sagen, dadurch. Ja. Von diesem Computerprogramm. Aber das ist ja in letzter Zeit relativ häufig mal. Hast du mitgekriegt, da diesen Bot, der im Darknet irgendwie immer Drogen bestellt hat und gefälschte Pässe und so?
Ja, genau. Das war so ein Kunstprojekt. Ne? Also ja. Die haben so ein Kunstprojekt gemacht, mit der ja im Endeffekt so die Silk Road-artigen Dinger, ich glaube, oder nur Silk Road oder Silk Road 2 oder so, keine Ahnung. Silk Road
gibt's ja nicht mehr.
Ja, aber Silk Road 2 gab's dann ja. Ne? Irgendwie eine ziemlich lange Zeit. Ich weiß nicht, ob es die sind aber auch schon dicht.
Ich glaube, die sind auch schon aufgeflogen.
Ja, egal. Auf jeden Fall irgendwie so bei diesen Silk Road-artigen Shops im Dark Web automatisiert irgendwelche Dinge bestellt und die haben sie dann ausgestellt. Also die haben dann wirklich so eine Ausstellung gemacht mit den Dingen, die sie da halt bekommen haben. Und das war halt so random. Und diese Dinge, die da bestellt wurden, waren natürlich hochgradig illegal.
Mhm.
Und deswegen, es war dann in der Schweiz, war das, glaube ich, ausgestellt. Es war irgendwo an einer Schweizer Universität oder so war das. Und dann auf jeden Fall hat dann die Schweizer Polizei dann gewartet, bis die Ausstellung vorbei war, um halt sozusagen die Kunstfreiheit zu gewähren. Und dann haben sie aber alles einkassiert.
Okay.
Was ganze Drogen und es waren ja auch wirklich Waffen und Drogen und allem und so weiter und so fort.
Ja, ja, also ich muss ja sagen, ich habe ja schon das Gefühl, dass die Polizei, also wenn sie tatsächlich, also dass das ja eher ein freundlicher Akt war, dann noch darauf zu warten und sowas. Ehrlich.
Ja, im Endeffekt hätten sie, glaube ich, auch, also hätte man, glaube ich, rechtlich wirklich argumentieren können, hey, das ist jetzt Kunst und Kunstfreiheit und so, ne? Das ist dann schon irgendwie. Ja, wieso nicht? Also
mit Kunst. Es wurde ja immer so ein bisschen damit argumentiert, so diese Geschichte aufgedreht, dass das ja so juristisch so kompliziert sei, von wegen, ob da eine Maschine, wenn da eine Maschine etwas macht, wie kann ich denn dafür haften und so, wenn die mal und ich glaube, das ist im Zweifelsfall total eindeutig. Ich glaube, das ist einfach, okay, dir gehört dieser Computer hier, dieser Computer baut Scheiße, du bist dran schuld. Fertig.
So, ach ja, hier, übrigens, um das hier mal klar zu sagen, das ist die Mediengruppe Darknet, Mediengruppe Bitnik.
Bitnik.
Die das gemacht hat und das Kunstobjekt heißt Random Darknet Shopper.
Das stimmt. So hieß das.
Ja. Die Webseite ist www.bitnik.org. Das ist kein Witz und ich werde das jetzt mal auf Englisch vorlesen. www.
Ja, viel Spaß. Dab, 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 dab.
Ah ja, stimmt. Ihr sagt ja immer dab, dab.
Dab, dab. Also das ist bei der Apple-Entwicklerkonferenz. Ich weiß nicht, ob man das generell so sagt. Ich glaube, man sagt einfach Sinn, keine URL.
Ne? Ich sag mal so, ne, die Amis haben so eine wunderschöne Effizienz in ihrer Sprache reingebracht, die halt einfach, also die englische Sprache ist ja viel effizienter als die deutsche beispielsweise. Ne, wenn man halt irgendeinen Text nimmt auf Deutsch und den übersetzt man auf Englisch, dann ist der halt einfach mal ein knappes Drittel kürzer. Mhm. Und überhaupt sind die auf extreme Effizienz und Pragmatismus angelegt, irgendwie, wenn wir sprechen, was ich halt eine wirklich sehr, sehr gute Eigenschaft des Englischen und gerade des Amerikanischen finde. Und dann hat man so einen bescheuerten Buchstaben wie W. Ja? W. Und dann macht man auch noch einen Dienst, der heißt www.
Douglas Adams hat das irgendwann mal gesagt. Die einzige Abkürzung, die länger ist als das Wort ausgesprochen.
Ja, auf jeden Fall. Ja. World Wide Web ist kürzer als www. Ja. Also, da kann ich mal schon verstehen. Also, das wäre dann sozusagen der Hack, der absolut sinnvoll ist, dann halt einfach dab, dab, dab zu sagen, ja.
Wegen der Sprache, das merke ich ja immer auch bei Instagram, dass in der App, ich finde ja immer die ganzen, mein Telefon ist auf Deutsch eingestellt und darum finde ich auch immer die ganzen Bugs, wenn irgendwie ein Text nicht auf die Zeile passt oder sowas im Deutschen. Mhm. Das okay, ist, cool. Ja, ist jetzt mein Job. Deutsch ist nicht die schlimmste Sprache, ich glaube Russisch ist noch schlimmer, aber auf jeden Fall ist das immer schon ein guter Ansatzpunkt, Deutsch dazu nehmen. Die Amerikaner kriegen das nicht mit, die haben dann nochmal auf ihr Telefon auf Englisch und dann ist alles gut.
Ich habe auch noch so eine kleine Technik-Story, also eine persönliche. Ich habe jetzt gerade, also neben dem CI1, das ich jetzt gekauft habe, habe ich vorher schon eine Investition getätigt und habe ich mir endlich einen neuen Akku für mein MacBook Air gekauft.
Ah, wartest jetzt noch ein bisschen. Wie, jetzt, wo das Neue direkt kommt?
Ja, sorry, aber es ging nicht mehr. Es ging ja, einfach nee. Nicht mehr. Ich weiß nicht, genau, ich habe ein 4 Jahre altes MacBook Air, also von 2010, ja. So ein Late 2010, das erste, was man eigentlich so richtig benutzen konnte. Das allererste MacBook Air war ja eigentlich unbenutzbar.
Das erste war unbenutzbar, ja.
Und das war jetzt so das erste, was so benutzbar war und ist jetzt aber mittlerweile auch schon 4 Jahre alt. Eigentlich noch ganz gut in Schuss und funktioniert auch eigentlich ganz gut, aber mein Akku war halt einfach tot. Also nicht im Sinne von irgendwie nur noch 30 Minuten oder auch noch nicht mal irgendwie in 30 Sekunden, sondern MagSafe geht ab und das Ding ist bam aus, ja, also in der Sekunde.
Also der Akku ist wirklich tot, ja.
Der Akku ist wirklich einfach tot. Interessanterweise hatte ich gleichzeitig dann aber auch irgendwie, ist mein ganzes System unglaublich langsam geworden. Also selbst wenn es halt am Strom war, ist irgendwie, keine Ahnung, fühlten sich alle Operationen total langsam an und es war total hakelig, ist absurd. Also ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber jetzt habe ich mir jedenfalls für 70 Euro oder 60, ich weiß nicht mehr genau, einen neuen Akku bestellt und musste mir dann allerdings auch noch, habe ich dann später gemerkt, musste ich mir dann halt auch noch so ein ganzes Set an neuen Schraubenziehern besorgen, weil die brauchen diese Penta-Dings und Fox und hast du nicht gesehen, diese speziellen Apple-Schrauben. Oh, das hat auch nochmal irgendwie dann 25 Euro gekostet.
So, wir haben gleich ein kleines Problem.
Wieso?
Weil die Türen wir kriegen in 20 Minuten hier endlich, sie haben es tatsächlich geschafft, die Vermieter, also wir haben ja so Schranktüren in dem einen Zimmer und die waren einfach kaputt. Und darum kriegen wir jetzt neue Schranktüren. Dummerweise in dem Zimmer, in dem ich gerade sitze. Gut, das...
Kannst du den nicht umziehen?
Hm? Ja, muss ich hier quasi jetzt mit Rechner hier live umziehen. Das wird
dann lasse ich kurz mal eben zu Ende erzählen, ja?
Ja.
Genau, und jetzt habe ich dann halt dieses mein Akku getauscht und das ist total abgesurd. Also ich kann jetzt tatsächlich einfach meinen Rechner, wenn ich daran arbeite und will zum Beispiel woanders hingehen, kann ich einfach den Stromversorgung abmachen und der läuft einfach weiter.
Krass.
Das ist total abgefahren.
Ihr habt da Technik.
Das ist schon echt der Hammer. Und ich weiß, also irgendwie jetzt in den Rechner, ich wollte halt unbedingt nicht in den Rechner nochmal Geld reinstecken, aber es ging einfach nicht. Ich musste halt überlegen, ich arbeite halt relativ viel im Zug, weil ich halt Vorträge halte und so, muss ich halt mal in Deutschland rumfahren. Und du kennst das in ICEs, dann fällt dann halt mal eben eine Sekunde Strom aus.
Oh, ja, das ist furchtbar.
Normalerweise kein Problem, aber das wäre halt dann einfach, bums, ist der Rechner dann weg, ich muss ihn neu hochfahren, ja. Also so kann ich nicht arbeiten, ja.
Ja, nee, das verstehe ich auf jeden Fall. Also das klingt wirklich nach, die Diana hatte das auch, also die hat auch ein altes...
Das Interessanteste ist jetzt aber tatsächlich, dass der Rechner auch wieder schneller läuft, ja.
Na, das kann...
So als ob irgendwie, keine Ahnung, die Kommunikation mit dem Akku halt sozusagen so ein Hiccup im System verursacht hat.
Würde mich jetzt ehrlich gesagt nicht mal sonderlich wundern, wenn das so ist. Wenn er irgendwie die ganze Zeit probiert, mit dem Akku zu kommunizieren und der Akku halt irgendwie immer irgendwelchen Bullshit zurückschickt, dass ihn das durcheinander bringt oder sowas. Also habe ich echt schon habe ich neulich einen Vortrag gesehen von jemand, der bei Google quasi sich um die ganzen Server kümmert. Und die haben darüber erzählt, dass nämlich so ein System, wenn nämlich Stromausfall war, also die Server, die haben so eine Stromversorgung, die hin und wieder mal Strom, der aus der Wand kommt und natürlich so einen kleinen Akku jeweils. Und dieser kleine Akku, der wird hin und wieder mal abgefragt. So, hey, Akku, bist du in Ordnung? Ja, ich bin in Ordnung. Hey, Akku, bist du in Ordnung? Ja, ich bin in Ordnung. Hey, Akku, bist du in Ordnung? Und hin und wieder hat dann dieses Gerät einfach mal gesagt, so, hat der Akku einfach nicht reagiert. Und dann so, hier ist kein Akku. Und was die Software dann gemacht hat, okay, wenn kein Akku da ist, dann brauche ich auch nicht ständig nachzufragen, ob ein Akku da ist. Und dann spare ich ja ein bisschen Rechenzeit und sowas. Und dann bin ich ja eh aus, wenn ein Stromausfall kommt. Dann brauche ich mich auch nicht drum zu kümmern. Das heißt, irgendwann hat dann der Akku mal zwischendurch für eine Sekunde nicht rechtzeitig reagiert und dann ist halt die ganze entsprechende Software ausgegangen. Aber der Akku hat trotzdem funktioniert. Und das heißt, in dem Moment, in dem dann tatsächlich ein Stromausfall war, hat dann... während alle anderen Rechner in dem Rechenzentrum halt gesagt haben, okay, ich habe ja einen Akku, darum muss ich jetzt hier, habe ich nur noch so und so viele Minuten Zeit, muss ich jetzt alles runterfahren, kann keine Anfragen von außen mehr entgegennehmen und fahre mich mal sicher runter, haben halt die paar Rechner, bei denen die diese Akkusache gemacht haben, dann einfach, die sind dann halt so, ja, bei mir ist ja eh wurscht, solange ich noch laufe, laufe ich, Akku habe ich ja nicht, hier, ich nehme Daten entgegen und dann haben quasi diese 2, 3 Server in dem ganzen Rechenzentrum sind dann deswegen zusammengebrochen, weil halt sie von allen Seiten, du kannst noch Daten annehmen, klar, oh ja, hier, hast du, mit Daten okay, beschlossen worden sind. Scheiße. Das war so ein Ausfallszenario wohl bei Google, wo wir mal ein Rechenzentrum abgeschossen haben. Wow. War sehr spannend. Was da so alles
an. Was für eine Scheiße man immer denken muss. Das ist unglaublich.
Ja, genau so.
Gut, dann mach doch mal deinen Umzug jetzt, oder?
Warte mal, ich habe gerade Diana geschrieben.
Also mit anderen Worten, mein MacBook Air und die Rechenzentren von Google haben definitiv was gemeinsam.
Ach, da bist du. Nee, ach so. Warte mal kurz. Ich probiere das mal hier alles zu machen.
Soll ich irgendwas erzählen?
Ja.
Ich kann ja noch mal ein bisschen rumgucken, was wir für schöne Themen aufgeschrieben haben. Wir wollen ja nicht nur über unsere persönlichen Umzugs- und Akkutausch-Szenarien reden, sondern wir wollten ja auch ein paar allgemeinere Dinge erzählen. Also genau, ich könnte noch, wobei das auch schon sozusagen fast eigentlich persönlich ist. Ich habe ja jetzt gerade mein Offenbarungseid, also mein
What?
Mein Offenbarungseid, was mein Buch.
Ach so, erzähl mal.
Gemacht, ne? Hast du das gelesen?
Nee, genau. Hab ich nicht.
Okay. Also es war nämlich folgendes. Der Leander Wattig, das ist so auch ein, so, der ist halt viel unterwegs in Sachen Buchbranche, Vernetzungstreffen, dies und jenes und kennt halt alle und so weiter und so fort. Und der macht halt dieses Pub and Pub unter anderem, halt auch so ein Vernetzungstreffen, wo halt Leute aus der Buchbranche irgendwelche Dinge erzählen. Und da hat er mich dann auch gefragt, ob ich nicht irgendwie mal so ein, ja, Roundup von der ganzen Story über, wie ich mein Buch finanziert habe und so weiter und so fort, mit dem Crowdfunding und so, ob das alles mal zu erzählen. Dann habe ich natürlich gesagt, klar, kann ich machen. Und dann habe ich mir das als, dann auch noch so als, ja, als Ziel genommen, einfach mal so einen Kassensturz zu machen. Also einfach mal zu gucken, was hatte ich für Einnahmen, was hatte ich für Ausgaben und was ist jetzt das aktuelle Ergebnis an, ja, Outcome publizistisch, finanziell und so weiter und so fort. Weil das ist natürlich genau das, was jetzt zum Beispiel jetzt Buchleute, Buchbranchenleute jetzt interessiert. Denn ich habe ja natürlich ein Experiment gemacht. Mhm. Und dieses Experiment braucht natürlich irgendwie Daten, ne? So Daten ausspucken und diese Daten habe ich dann geliefert, genau. Nee, ich bin ja keine Krake, ich bin ja, ich imitiere ja Daten.
Also. Datenimitant.
Genau, ich habe Daten einfach herausgehauen und ja, warte mal, da kann ich ja mal gucken, ob ich das hier nochmal finde. Genau, hier, mein Abschlussbericht, das neue Spiel habe ich auf dem Bandband dann gleich am nächsten Tag aufs Blog gepackt, wo ich dann halt so ein paar Dinge, so ein paar Eckdaten einfach mal veröffentlicht habe. Also, relativ bekannt ist ja die Summe, die ich per Crowdfunding eingenommen habe, 20.467,47 €.
Okay, also 20.000 Euro ungefähr.
Etwas 20.000 Euro. Dann habe ich halt da noch diesen Buchvertrag mit Orange Press abgeschlossen, da habe ich nochmal 1.000 Euro Vorschuss bekommen, also sind wir so bei 21.500 Euro ungefähr, ja. Genau, ich mache jetzt mal einfach, ich runde das jetzt einfach mal ab und auf und so weiter und so fort, ja. Genau, und dann habe ich halt einfach mal geguckt, was habe ich denn für Kosten gehabt. Ich habe so 7,5 Monate geschrieben das und mir für jeden Monat 1.000 Euro überwiesen, sind wir bei 7.500 Euro. Ich hatte mit iRights Media, also mit denen habe ich ja zusammen schon die Lizenz entwickelt, dann halt irgendwie das Lektorat gemacht während des Schreibens und die haben die E-Book-Produktion gemacht und auch die Veröffentlichungen und so weiter und so fort, kümmern sich darum. Und für die habe ich halt auch einmal 2.500 Euro gegeben dafür. Dann habe ich ja schon diese Übersetzung gemacht, des zweiten Teils von dem Buch des sozusagen jetzt auch demnächst veröffentlicht wird. Also ich habe jetzt, soll eigentlich diesen Monat, soll das jetzt endlich mal rausgehen mit dem Institute for Network Cultures, dem Get Loving. Das hat die Anwenden übersetzt für 2.400 Euro. Ich habe hier ja dieses Büro, in dem ich gerade auch wieder sitze, habe ich gemietet für das Buch und habe da insgesamt 1.340 Euro in der Zeit für Miete aufgewendet. Da sind wir jetzt schon so bei 13.700.
Ja.
Dann habe ich ja noch eine Party geschmissen, also die Release-Party. Das war ja kurz bevor ich in Urlaub gefahren bin. Und war ich dann noch mit den VIP-Gästen, es gab ja diese VIP-Optionen, mit denen war ich dann ja noch essen vorher, das waren 256 Euro in der Long March Kantine, dann habe ich im Edelweiß gefeiert, das hat dann 285 Euro nochmal gekostet für die Miete und dann nochmal 500 Euro.
Das ist extrem günstig, Menschenskinder.
Ja, ja, und dann habe ich nochmal 500 Euro für Getränke draufgehauen.
Okay.
So. Also insgesamt etwas über 1.000 Euro an einem Abend auf den Kopf gehauen. Das war eigentlich auch ganz geil.
Muss ja sein.
Und
ne?
Wir hatten eine Menge Spaß. Ja, genau. Und dann die Special Edition, die war auch viel, viel teurer als gedacht. Also ich habe dieses Chromolux-Spiegelpapier gekauft für insgesamt 239 Euro.
Okay.
Das haben wir dann per Siebdruck, handbedruckt sozusagen, ja, mit zwei Farben für 266 Euro. Und dann das Ganze noch irgendwie gefalzt und geschnitten und so weiter und so fort bei einer anderen Druckerei und dann noch verschickt für 284 Euro. Genau, und dann die ganzen Exemplare, die ganzen Buchexemplare für Crowdfunder verschicken. Das waren 350 Stück. An Büchern verschickt. Da habe ich dann nochmal nur allein für die Kartonage über 200 Euro ausgegeben
Boah.
und dann fast 400 Euro, um den ganzen Scheiß dann zu verschicken. Ne? Das war ja nicht nur in Deutschland, sondern auch teilweise halt Österreich, Schweiz,
ah, so weltweiter Versand
über
quasi.
Taiwan, genau,
Oh
sei
Gott.
teilweise Taiwan und so weiter und so fort. Neben der mega krassen Arbeit, das halt alles per Hand sozusagen zu machen, ne? Irgendwie alles einzukartonieren, irgendwie mit Handetiketten zu drucken und so weiter und so fort, ja. Das war echt krass, also, naja. Und dann habe ich noch diverse andere Kosten gehabt, also beispielsweise allein die PayPal-Gebühren, ne? Von den ganzen Leuten, die per PayPal an die an Startnext überwiesen haben, da musste ich die ganzen PayPal-Gebühren noch bezahlen, das waren fast 500 Euro. Nur an PayPal Gebühren. Startnext habe ich auch nochmal so eine 2% Spende gegeben. Das kann man so einstellen, wenn man danach irgendwie sozusagen fertig ist. 409 Euro, also 410 Euro. Dann habe ich für Eigenbedarf, also ich musste teilweise Bücher neu verschicken und ich habe dann natürlich von hier aus, habe ich natürlich auch noch einige Bücher verschenkt und so weiter und so fort. Dafür habe ich auch nochmal 250 Euro rausgehauen. Dann für alle möglichen Sachen mit Lektorat und so weiter und so fort hin und her fahren, Kosten irgendwie Hotel und so weiter und so fort. 252 Euro gesamt und dann nochmal 175 für den Agenten. Und das heißt also, ich über 2000 Euro kommen da auch noch drauf. Ich komme also mit anderen Worten diesen 21.500 Euro stehen gegenüber 18.500 Euro.
Was?
Also
an Kosten. Ach so, aber da ist dein Gehalt auch mit dabei, ist quasi.
Genau, also das ist auch schon mein Lebensgehalt. Und das heißt mit anderen Worten, ich komme so ungefähr bei einem Gewinn von etwas über 3000 Euro raus.
Okay.
Genau, kommen wir
also
zum Publikum.
Du hast mit dem Buch quasi etwas über 10.000 Euro gemacht. Also sozusagen, das war dein Gewinn, inklusive deiner Arbeitszeit.
Wenn man jetzt die Arbeitszeit nicht mit reinrechnet, ja. Genau. Also, sag ich mal, betriebswirtschaftlich muss man immer sozusagen die Arbeitszeit mitberechnen.
Ah, okay.
Aber natürlich jetzt steuerlich ist das so, dass es schon sozusagen 10.000 Euro Gewinn sind, ja.
Okay, ja, klar. Okay, aber also auf jeden Fall sozusagen, was ist unterm Strich für dich übrig geblieben von deinem Buch? Etwas mehr als die Hälfte sozusagen.
Also übrig geblieben ist sowieso nichts, weil ich alles ausgegeben habe.
Ja,
aber
klar, aber...
Genau, also sozusagen, wenn man jetzt die Kosten zurechnet, ne, also ran, das ist jetzt so eine betriebswirtschaftliche Rechnung, wo ich halt mir Gehalt mit ausgezahlt habe, ne? Also ein wirklich geringes Gehalt von 1.000 Euro, dann komme ich auf 3.000 Euro, die ich dann sozusagen gemacht habe.
Krass.
Und ja, das kann man natürlich ganz anders rechnen, wenn man jetzt irgendwelche, wenn ich jetzt einen Mindestlohn ansetzen würde oder wenn ich jetzt, ne, also dann würde ich auf ganz andere Zahlen kommen, dann hätte ich jetzt einen riesen Minus gemacht. So, ja. Ich habe das auch nicht Gehalt genannt, sondern in meiner Rechnung steht da irgendwie Aufrechterhaltung vitaler Funktion.
Ja. Mehr ist es ja auch nicht.
ja, eben. Aber darum ging es ja auch nicht. Ich hätte ja auch kein Leben in der Zeit, ich habe ja nur gearbeitet. Deswegen brauchte ich auch nicht leben so, ja. Also.
Ich hoffe, dass nie ein Arbeitgeber für mich so. Bei uns arbeitest du so viel, da macht's gar nichts aus, dass du nichts verdienst.
Ja. Hey, hört sich noch einen fairen Deal an.
Genau. Wow, das ist natürlich, wenn man so diese Zahl hört, was du da am Anfang mit eingenommen hast, so diese 20.000 und da werden ja wahrscheinlich auch mehr als genug so Kommentare gekommen sein, so von wegen, ja, von diesem Geld und so und auf unsere Kosten und so, aber das ist ja am Ende, ja, das ist ja wirklich kümmerlich, was du da quasi mit verdient hast. Also ich weiß ja, dass du Meister bist darin, von kleinen Einkommen zu leben sozusagen. Aber das ist ja echt krass. Das hatte ich ja schon ein bisschen mehr gehofft, ehrlich gesagt.
Ja, also es hat mich durch 2014 getragen, ne? Und das ist das Wichtigste. So. Also das war ja der Plan.
Ja.
Ne? Okay. Das hat funktioniert, der Plan ist aufgegangen.
Okay, aber schreibst dieses Jahr jetzt kein neues Buch.
Nee. Also ich habe jetzt keine neue Idee für ein Buch, aber wenn ich eine habe, dann...
Das hat andere jetzt auch noch nicht davon abgehalten.
Das stimmt, das kann schon sein, ja. Aber ganz kurz zum publizistischen Erfolg. Also wir haben jetzt bis jetzt 1142 Printexemplare verkauft.
Okay.
Und das ist exklusive der Crowdfunder-Exemplare, also die sind draußen aus der Rechnung, die sind extra. Das heißt mit anderen Worten, die 2000er Auflage, die wir hatten, ist jetzt geht schon langsam zur Neige, muss man sagen. Also da ich bin nicht relativ zuversichtlich, dass wir die komplett verkaufen. Und ja, und was ich halt noch krass erstaunlich finde, also man muss ja überlegen, ich habe mein Buch wirklich den Menschen aufgedrängt, es umsonst zu lesen. Ja, also es gibt das PDF zum Download alleine. Es gibt auch das E-Book alleine zum Download, nicht bei mir auf der Seite aus rechtlichen Gründen, aber überall sonst irgendwie kann man sich das downloaden irgendwie als EPUB bei Pirate Bay und bei Hans Hübner auf dem Blog und so weiter und so fort. Also da geht halt einiges. Es gibt es bei SoBooks komplett umsonst zu lesen. Es gibt es bei iWrites komplett auf der Webseite komplett zu lesen. Es gibt es komplett zu lesen bei Google Books. Also es gibt tausende von Möglichkeiten, wirklich das online, also als Digitalversion komplett umsonst zu lesen. Ja? Und auch keine Beschränkung ist, zu kopieren und weiter zu vertreiben und so weiter und so fort. Das ist freie Lizenz, ja. Also alles getan, um es wirklich umsonst in den Markt zu drücken. Und trotzdem haben es allein im letzten Quartal, also bis Dezember 2014, haben es 375 Leute sich das E-Book gekauft, ja.
Was kostet das E-Book dann?
5 Euro.
5 Euro, ja. Hätte ich wahrscheinlich auch gemacht.
Ja, also finde ich aber trotzdem echt erstaunlich. Also 375 Leute haben das Ding gekauft als E-Book, obwohl wirklich tausende von Möglichkeiten es gewesen geben hätte, es komplett umsonst zu lesen.
Und kaufen kann man das dann bei Amazon?
Genau, also in allen E-Book-Shops, die es so gibt. Also wir haben Amazon, wir haben natürlich auch iBooks, wir haben auch die ganzen kleineren E-Book-Läden. Ich habe aber auch die Auswertung bekommen, also Amazon und Amazon Kindle und iBooks zusammen machen 90%. Oh, alles andere und so. Der Rest, 10% geht über anderen Kanäle.
Okay, krass. Das ist ja fast unterhalb der Wahrnehmungsgrenze.
Ja. Also das sind die beiden Kanäle im Endeffekt, die man bespielen muss, dann hat man eigentlich fast alles.
Ja, aber das, ich meine, wahrscheinlich, das Techniktagebuch hat ja jetzt auch irgendwie eine E-Book-Variante gemacht.
Ja, aber und die nur bei SoBooks geht, ne, glaube ich.
Nee, ich habe das bei Amazon gekauft.
Echt? Ach so, okay.
Ja. Und zwar gibt es da zwei Varianten. Einmal die quasi alle Artikel, die jemals geschrieben wurden, die kriegt man kostenlos. Mhm. Und dann eine Compilation mit den besten Artikeln, die kostet 2,99.
Interessant. Interessantes Konzept.
Ja, fand ich nämlich auch total spannend, dass sozusagen
die Kurationsleistung ist dann sozusagen, wird dann halt abgerechnet, ja.
Genau, dafür, dass wir dir ein bisschen Zeit ersparen, nehmen wir ein bisschen Geld. Finde ich absolut nachvollziehbar. Ich meine, wir leben in Zeiten des Informationsüberflusses und wenn wirklich eins kein Problem ist, dann Informationen zu bekommen und dann einfach dafür Geld zu nehmen, dass man sagt, hey, hier, könnte man auch eigentlich vom Podcast machen. Hey, hier, dann das ganze Vorgeplänkel über San Francisco weglassen, kostet euch so und so viel. Ja. Finde ich eigentlich ganz lustig. Finde ich eine schöne Herangehensweise. Und habe mir dann auch die Variante sofort gekauft, weil ich nachgucken wollte, ob denn da, ob
du denn, drin bist.
Ob ich denn drin bin.
Und bist du drin?
Ja, ich bin drin. Ich habe einen kleinen cool. Artikel. Habe ich.
Ja, yeah, du bist veröffentlicht.
Ich bin
super. Ja.
Ist aber lustig, wenn man so mitkriegt, dass man so, wenn man das Buch kaufen muss, um rauszukriegen, ob man drin ist.
Ja.
Auch eine
ja.
Technik.
Ja. Kurz, um das abzuschließen.
Ja.
Also wie gesagt, die E-Books, das ist halt tatsächlich nur bis Dezember 2014. Wir haben jetzt Februar, Mitte Februar. Das heißt also, ich denke mal, wir sind weit über 400 verkauften E-Book-Exemplaren. Gehe ich mal von aus und vielleicht sogar bei den 500 schon.
Okay.
Habe ich aber noch keine Zahlen. Also die werden immer nur quartalsweise
veröffentlicht. Das ist so bescheuert.
Ja, ist absurd. Und das ist halt E-Books, das müsste doch eigentlich in Echtzeit funktionieren, ne? Ich verstehe das auch nicht.
Problemlos, ja. Quartalsweise, also alle Vierteljahre.
Ja.
Das ist absurd, ja. Ne? Naja, haben wir schon immer so gemacht, machen wir auch weiter so. Bloß weil die Technik es besser kann, heißt das ja nicht, dass wir es besser machen müssen, ne?
Ja, klar, aber das sind natürlich auch irgendwie so, eigentlich müsste Amazon dafür eine API anbieten, eigentlich so. Ich weiß auch nicht.
Machen sie nicht?
Anscheinend nicht.
Naja, weil.
Weiß es nicht.
Verkaufst du dir denn direkt oder verkaufst du die über deinen Verlag? Also kann ja sein, dass.
Also das, verkaufst du über einen Verlag. Also, und der verkauft es wiederum einen Dienstleister. Also das ist halt so ein, das ist halt irgendwie auch eine komische Kette, die ich auch so ein bisschen in Frage stellen würde.
Ja.
Aber habe ich jetzt keinen Einfluss drauf.
Ja. Ich wette, dass Amazon dafür eine API hat.
Das kann schon sein.
Naja.
Also meine Buchlandingpage hatte 6.414 Aufrufe. Das PDF, das ich halt dort direkt zum Download anbiete, wurde laut meiner Statistik knapp 1.000 Mal runtergeladen.
Ach.
Also das PDF ist, ne, also das ja. steht wirklich umsonst da und wird aber trotzdem nur 1.000 Mal runtergeladen.
Ja. Das ist ja erstaunlich, dass man dann 1.000 Bücher nochmal, also quasi genauso viele verkauft wie kostenlos runtergeladen.
Ja,
nee, genau. Mehr verkauft als kostenlos runtergeladen. So.
Ja, viel mehr
verkauft. Deutlich mehr, ja. Krass. Also. Ich dachte, dass so das PDF mal runterladen, also das ist ja einmal falsch auf den Link geklickt, dann das ist problemlos, 20.000 oder so das runterladen.
Krass. Ja, also wie gesagt, 20.000, also ich komme ja nur allein mit der Landingpage nur auf 6.214 Aufrufe.
Ja, krass.
Also, naja. Dafür wurde, also das sind jetzt SoBooks-Zahlen, ich weiß nicht, wie die das messen, aber es angeblich hat bei SoBooks 45.498 Aufrufe.
45.000?
Ja, 45.498.
Das ist sehr viel.
Ja, finde ich auch. Es ist auch tatsächlich weiterhin das meist kommentierte Buch mit 306 Kommentaren. Also dort, ja.
Mhm.
Und ja. Ich habe so 23 Artikel, Interviews, Rezensionen, die ich bisher gezählt habe, vor allem Radio und Blogs. Bei Amazon steht es bei 3,9 Sternen, also im Endeffekt 4 Sternen und hat 9 Rezensionen. Also 2 sind halt so, ich sag mal so, nichtssagende treue Rezensionen. Nenne alle Scheiße.
Ja, die also, eine davon ist von mir.
Genau. Also die halt überhaupt nichts über das Inhalt, sondern halt irgendwie so in der Einleitung sagt er irgendwas über Gendern und das fand ich doof oder sowas. Also solche Rezensionen
gab es auch.
Also,
sowas?
Oh, ja, ja. Und die geben dann so 1 oder 2 Sterne so, ja. Und die anderen sind halt alle sehr, sehr positiv, die anderen Rezensionen so mit 5 Sternen und 4 Sternen.
Wow, ja.
Aber im Schnitt kommt dann halt eben 3,9 raus. So ist halt sowas, so ein paar Trollhansels, das ist ja egal.
Naja, die gehören doch auch dazu, ne?
Ja, die tritt man sich halt ein, wenn man halt eine gewisse Reichweite hat. Ist halt einfach so.
Schwurbelei ohne Halt, ich sehe schon. Aber immer noch 2 Sterne gegeben. Siehst du, für Schwurbelei ohne Halt gibt es immer noch 2 Sterne.
Ja, ja. So, ja, also tatsächlich, also im richtigen Verriss, also jetzt nicht irgendwie so ein finde ich doof,
ja.
Sondern einen richtigen Verriss gibt es noch gar nicht, habe ich noch nicht gefunden. Also bisher ist wirklich jede Rezension grundlegend positiv, obwohl natürlich durchaus auch Kritik geäußert wird. Also es gibt immer wieder Kritik und also so eine total reine Lobhudelei habe ich auch, gibt es auch.
Mhm.
Aber auch viele, die so Kritik äußern, aber selbst die Kritik äußern, sagen alle eigentlich durch die Bank weg, dass es ein sehr lesenswertes und gewinnbringendes Buch ist, das man absolut kaufen sollte. Also das heißt, ich bin...
Also kauft es, nicht einfach so runterladen, sondern kaufen.
Oder, ja, also ne, Leseempfehlung oder Kaufempfehlung.
Ja.
Also rein... Von den Kritiken her, der Qualität der Kritiken bin ich eigentlich recht zufrieden. Was halt, ich würde mir allerdings echt, hätte mir mehr Kritiken erhofft. So,
ja.
Also wirklich mehr Resonanz, einfach mehr Debatte, gerne auch kontrovers, gerne auch, mich würde auch wirklich interessieren, wie so ein Verriss mal aussehen würde. Also ich habe von manchen Leuten, die so ein bisschen, die ich eigentlich für intelligent halte, die dann so ein bisschen rummosern, die ich dann auch immer auffordere und sage so, hey, dann setz dich doch mal hin und schreib doch mal eine Rezension, schreib gerne auch einen Verriss, ja, wenn es dir nicht gefällt. Ja. Aber irgendwie kommt da nichts. Also, was ich auch schade finde, also das ist dann halt immer so, irgendwie doof, aber ich schreib da nichts. Naja, was halt so ein bisschen auffällt, ist das halt tatsächlich so, dass der Blätterwald mein Buch mehr oder weniger grundsätzlich ignoriert. Also da gibt es halt in Zeitungen, Feuilletons und so weiter und so fort halt gar keine Erwähnung. größtenteils, was glaube ich einer der Gründe ist, warum halt auch diese Debatte ein bisschen ausbleibt. Also von die Printmedien ignorieren mich größtenteils, was ich auch schade finde.
Das ist wahrscheinlich sehr schwer, da reinzukommen, ne? Ich meine, es gibt relativ viel zu dem Thema. Und also ich glaube, das ist nicht reine Ignoranz, sondern halt auch einfach, weil es einfach sehr viele Bücher gibt.
Das ist richtig, sicherlich so.
Und ja, die Chancen dazu, dass auch relativ klein sind, dass man das so auf Anhieb schafft.
Ja, also ich hätte schon gedacht, dass der eine oder andere Zeitung das schon mal irgendwie aufgreifen würde. Aber gut.
Ja.
Kann man natürlich nicht erwarten, so, ja. Aber das hätte jetzt eigentlich, hätte ich jetzt gehofft, so. Und das ist nämlich auch der Punkt, weswegen ich nicht ganz zufrieden bin, denn ich hätte nämlich ganz gerne, also das war so ein bisschen erklärtes Ziel, war halt mit dem Buch so die Filterbubble zu durchbrechen. Mhm. Und da halt so raus aus dieser Netzgemeinde halt zu senden und dort halt Leute zu erreichen, die ich sonst nicht erreiche. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, das Buch so zu schreiben, dass es halt auch von Leuten verstanden wird, die halt nicht in unseren Diskursen drin sind und denen man alles mehr oder weniger erklären muss auch. Und das habe ich mir auch auferlegt, das halt zu tun. Es ist mir nur bedingt gelungen, also halt aus der Filterbubble rauszugreichen.
Aber das kann man ja noch alles nachholen. Also ist ja ein Buch, das man dann auch sehr gut seinen Eltern schenken kann.
Ja, klar, natürlich.
Dann natürlich als gedruckte Variante.
Ja, ich habe auch tatsächlich auch schon gehört von Leuten, die das ihren Eltern geschenkt haben, die das sehr erhellend fanden und ihnen viel erklärt hat, was sie so sich immer gefragt haben. Ja, aber das ist halt, also die Eltern ist halt so die eine Sache, aber tatsächlich, also ich sag mal so, die, sag ich mal, kumulierten Leute, die ich erreicht habe, was nicht 1200 Printexemplare, 400 verkaufte E-Books, 1000 PDF-Downloads, das ist dann halt, da komme ich dann irgendwie auf so Zahlen von, und dann halt noch irgendwie die ganzen So-Books zusammen, komme ich dann vielleicht allerhöchstens auf 3.000-4.000 Leute, so denke ich
mal. Die du erreicht hast damit.
Die ich damit erreicht habe. Das ist zu wenig. Da hätte ich mir mehr erhofft. So.
Okay. Ja? Ich finde es ehrlich gesagt schon ziemlich beeindruckend. Also ich finde es, also ich glaube, es ist echt schwer, Leute zu erreichen und gerade auch mit so einem, also ich meine, es ist ja auch, ich meine, es ist immer noch ein Unterschied, ob man jetzt irgendeinen Tweet von 20 Zeichen hat oder sowas, oder eben wirklich ein ganzes Buch, was ja auch echt, also ich meine, diese Schwelle, die muss man erstmal, bei mir ist es auch sehr stark, das stellt man immer wieder fest, die Bereitschaft, überhaupt einen langen Artikel zu lesen oder sowas, ist ja schon oft nicht mehr so hoch, leider. Also es ist vielleicht auch dumm, aber ich stelle es bei mir immer fest. Und sozusagen ein komplettes Buch von jemandem zu lesen, das ist schon was. Also das ist, finde ich gar nicht wenig.
Da habe ich jetzt auch gar keine Reportings, wie viele von den Leuten, die das runtergeladen, gekauft und so weiter und so fort haben, das auch wirklich durchgelesen haben.
Das wäre natürlich echt spannend.
Aber das ist schwierig.
Ich glaube, bei
So-Books kann man, da gibt es eine Prozentzahl, wie viele Leute das durchgelesen haben. Das kann ich mal kurz gucken. So-Books. Aber ich glaube, keine absolute Zahl. Das wäre natürlich mal.
Naja, aber wenn du so grobe Lesezahlen da hast, dann kannst du ja daraus errechnen, wie viel Prozent das waren. Das finde spannend, wie Bücher, also eigentlich mit dem Kindle und mit diesen ganzen digitalen Lesegeräten, ich weiß, da brüllen jetzt alle wieder Überwachung, aber eigentlich hat man da ja mal das Datenmaterial, wie viele Bücher werden denn eigentlich gelesen und sowas. Und ich glaube, ich habe ja so dieses Gefühl, dass diese Zahlen im Zweifelsfall sehr, sehr ernüchternd wären. Ich glaube, dass nur ein Bruchteil der Bücher, die verkauft werden, tatsächlich nachher gelesen werden. Und also gerade irgendwelche extrem erfolgreichen Bücher, die dann irgendwie in Bestsellerlisten sind, die dann, glaube ich, auch einfach massenhaft verschenkt werden oder sowas und dann bei demjenigen, der sie gelesen haben, im Regal, der sie bekommen hat, im Regal verstauben, bis sie irgendwann mal entsorgt werden.
Mhm. Ja. Also bei So-Books habe ich auf jeden Fall 7 von 8 Sternen. Das ist eigentlich ziemlich gut, ne?
Das ist ziemlich geil.
Also, oh Gott, 9 von 10, sorry. Bei 7 Bewertungen sogar.
Okay.
Das ist nämlich 9 von 10 Sternen bei 7 Bewertungen, nicht schlecht. Ich habe eine 3,58 Stunden Lesezeit, durchschnittliche Lesenszeit.
Okay, wie lange braucht, was glaubst du, wie lange man an dem Buch generell liest?
Ich würde sagen, da würde ich schon 10, 20 Stunden, keine Ahnung, sowas.
Okay, 10, 20
vielleicht,
Stunden?
Vielleicht 15 Stunden oder so.
20 Stunden wäre schon verdammt viel. Ah, Felix Schwenzel hat's.
Ja, ist ein ordentliches Dings. Ja, Felix fand das sehr gut, das Buch. Der hat ja noch ein Essay geschrieben, in dem er das nochmal sehr gelobt hat.
Ja, ich habe überhaupt, ich habe noch eine Dreisat-Kritik gesehen, die genau, war ja auch sehr, sehr lobend. Also das ist ja,
genau, das war im Endeffekt die wichtigste Kritik, die ich bisher so gekriegt habe von dem Robert Skobel.
Okay.
Robert, ich verwechsel mal diesen amerikanischen Blogger mit. Egal. Gerd Skobel heißt er.
Gerd Skobel, okay. Genau. Robert Skobel meinst du?
Ja, genau. Skobelizer. Genau, und hier steht eben 3,1% Buch durchgelesen, aber jetzt weiß ich noch nicht wovon, ja, wie von, also nicht von den Seitenaufrufen nehme ich an, aber das wären dann ja echt eine ganze Menge. Seitenaufrufe ist wahrscheinlich tatsächlich auch jedes Umblättern ist wahrscheinlich ein Seitenaufruf, ne, nehme ich mal an. Sonst würde man nicht auf 45.844 kommen.
Das weiß ich natürlich nicht. Keine Ahnung. No. Ach, das sind die Seiten. 3,58 Stunden durchschnittliche Lesezeit, das ist irgendwie.
Also diese. Also
3,1% haben das Buch durchgelesen.
3,1% haben das Buch durchgelesen.
Okay.
Und von wie vielen weiß ich halt nicht. Das ist halt, da steht dann leider nicht. Also da müsste man vielleicht mal Christoph Kappes fragen.
Das wäre echt spannend.
Was sind wie viele Unique-User sozusagen drauf waren auf dem Buch und wie viel und davon 3,1 finde ich gar nicht so schlecht eigentlich. Also
eigentlich müsste man mal so ein Daten-Nerd in diese ganze Verlagsszene. Ich glaube, Bücher würden sich total ändern, wenn mal Zahlenmaterial darüber existieren würde, wie viel die tatsächlich gelesen werden und so.
Das machen die ja auch, ne? Also das ist ja auch so ein bisschen das, was so Amazon auch macht im Hintergrund.
Na, meinst du, dass das dann bei den Verlagen ankommt und da ausgewertet wird? Oder meinst du, die kriegen
das? Das ist schon das, was Amazon dann auch irgendwie den Verlagen zur Verfügung stellen.
Nee, dass die das zur Verfügung stellen, das glaube ich ihnen sofort. Aber ist das dann auch, geht das dann bei den Verlagen, wird das ausgedruckt in irgendeine Schublade gepackt oder wird da tatsächlich auch was draus gemacht aus diesen Zahlen? Das finde ich
ist. Also bei deutschen Verlagen kann ich mir das nicht vorstellen.
Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen.
Genau. Aber das ist schon so die Idee dahinter, klar. Also das ist jetzt, das ist schon die Idee dahinter zu sehen, okay, an welcher Stelle werden viele Sachen markiert, welche Stelle wird wie lange gelesen, irgendwie, welche Sachen werden gern überblättert und solche Geschichten. Ne? Also solche Sachen sind natürlich mit dem digitalen Lesen alles auswertbar.
Und damit können wir bessere Bücher schreiben in Zukunft. Oder zumindest Bücher, die sich besser lesen. Da gibt es natürlich, ich wette, da wird eine große. Oh, da freue ich mich schon drauf auf die Diskussion, wenn das irgendwann mal losgeht, dass Bücher.
Darüber wird schon debattiert in Deutschland,
ja? Natürlich. Ah, selbstverständlich.
Also das geht ja gar nicht anders.
Ja.
Gut, also kurz zum Ausblick. Ich habe jetzt, ich denke mal, dass wir in relativ kurzer Zeit, die nächsten paar Monate, die Print-Version, die Auflage wegkriegen. Und dann steht die Frage, ob wir eine zweite Print-Auflage machen. Das ist halt dann die Frage, dann nochmal 1000 Stück da reinzuhauen, nochmal 1000 zu drucken. Oder ob man dann vielleicht so Richtung Print on Demand geht, dann zu sagen, okay, wir machen Digitaldruck halt auf Bestellung.
Ja. Yeah.
Das geht mittlerweile halt so gut und so schnell und so unkompliziert und günstig, dass das wirklich eine Option ist. Also da, es ist halt kaum mehr Offset und Digitaldruck ist halt nur noch für, sag ich mal, Leute vom Fach auseinanderhaltbar. Insofern, das ist eine Überlegung, die man dann noch machen könnte. Dann, was halt viel wichtiger ist, halt wie gesagt, dieses Jahr, diesen Monat, eventuell vielleicht auch erst Anfang nächsten Monats, geht die englische Version raus, die gerade noch in Arbeit ist. Und wir sind gerade noch am Design dran. Und das ist so ein bisschen die Hoffnung, dass halt tatsächlich im englischsprachigen Diskurs die Debatte, das Buch eine Debatte auslösen könnte. Noch mehr als im Deutschen. Ich glaube, mein Buch ist thematisch nicht so richtig kompatibel mit dem aktuellen deutschen Diskurs. Also wenn man sich das mal anschaut in den Buchläden, da geht es dann halt irgendwie, wie das Internet uns alle zerstört, wie das Internet und so weiter und so fort. Und warum das Internet uns alle... Und also das ist halt so, da gibt es viel Literatur, die alle nur auf Katastrophe, Szenario, wir sind alle gefickt und so weiter und so fort gehen. Und
Das ist halt der Fall, der nicht so
richtig anschlussfähig. So.
ist halt das, was am besten funktioniert. Ist halt schön, dass es, ich meine, es ist, man neigt ja auch selber dazu. Es ist ja, das finde ich ja so ein bisschen, so bei dieser ganzen Debatte davon, ich weiß nicht, hast du das von Johnny gelesen, diesen Artikel, na Wired? Leider ehrlich gesagt ziemlich schwach.
Wo er sagt irgendwie, ja, schließt eure Webseiten und publisht nur noch per WhatsApp oder so.
Genau.
War natürlich ein Debatten, er wollte natürlich eine Debatte kitzeln.
So, ne? Ja, also, ja. Ach.
Also ich meine, er macht das ja selber nicht, also das schreibt er ja dazu, also ja, ich mache jetzt halt mich selber nicht an den Ratschlag.
Ja, und er hat es auch irgendwo, aber er hat so ein bisschen verquer, naja, weil wir sind ja auch was anderes als so die großen Verlage oder irgendwie sowas.
Mhm, ja.
Aber
interessanterweise ist das totaler Kontrapunkt von einem Artikel, den er vor ein paar Jahren geschrieben hat, wo er bei Spreeblick gesagt hat so, ey Leute, verlasst euch nicht auf die externen Plattformen und weg von Facebook und Twitter, sondern hier eigenes Blog ist das einzig, was wahre, so, ja, irgendwie. Das ist wirklich ein Jahr her oder so, dass er so diesen Artikel geschrieben hat. Und jetzt schreibt er halt den komplett konträren Artikel. Ich glaube ehrlich, Johnny wollte ein bisschen rumtrollen.
Meinst du?
Ja, voll.
Okay.
Und es ist mir auch gelungen, ne? Also sind ja ganz viele Leute darauf eingestiegen.
Ah, naja, gut. Ich fand's okay, aber vielleicht. Vielleicht bin ich auch noch drauf reingefallen. Was haben wir noch so an Themen? Sebastian Heiser. Uiuiuiui.
Hast du das mitgekriegt?
Ja, das habe ich mitgekriegt. Das habe ich, es war dieses, die Süddeutsche, also er hat bei der Süddeutschen aufgedeckt sozusagen nach mehreren Jahren, was er damals in der Beilagenredaktion.
Also vielleicht sollte man davor noch sagen, also die Süddeutsche hat selber einen ziemlich großen investigativen Leak rausgebracht. Ich weiß nicht mehr, Swiss Leaks oder sowas, Swiss Bank Leak oder sowas, lief das, wo sie halt über Schweizer Banken und deren geheime Geschichten für Steuerhinterziehung ganz viele Daten bekommen haben, die sie dann halt veröffentlicht haben. Und die haben sich halt sozusagen so als die investigativen, coolen Säue hingestellt, die jetzt hier das ganze amoralische Treiben der Steuerhinterzieher mal einfach aufdecken. Und das hat Sebastian Heiser wiederum zum Anlass genommen, die SZ-Leaks zu fahren, weil er war da nämlich Redakteur vor ein paar Jahren, vor 8 Jahren oder sowas, hat dort, ich glaube, ein Volontariat gemacht, also war relativ frisch im Journalismus auch und hat irgendwie bei der Süddeutschen...
Nee, das war kein Volontariat, das war eine richtige Stelle. Das war auch relativ gut bezahlt, also das war jetzt...
Jedenfalls gab es zu seiner Zeit eben extra Beilagen, die sie den Banken schmackhaft gemacht haben für Anzeigen. Also
ich glaube, die gibt es heute auch noch. Also diese Sonderbeilagen, das ist eine relativ beliebte Sache. Genau. Und die sind halt, das sind offiziell, also sieht man hin und wieder mal in der Zeitung, das sind halt das sind keine offiziellen Teile des der Zeitung. Und
wird aber schon doch journalistisch, aber schon als journalistische Teile verkauft, also.
Naja, sie probieren halt, also es ist halt genau auf dieser Schnittgrenze wurde halt, naja, da gelten nicht die gleichen Regeln wie für normalen Journalismus. Also ich meine, das ist ja der einzige Grund, warum diese Sonderbeilagen existieren, sondern sie werden halt auf anderen Regeln, das hat er ja auch sehr ausführlich ausgeführt, Sebastian Heiser, also die Themen werden daraus zusammengesucht, was wollen Anzeigenkunden haben, also wofür können wir Anzeigen schalten im Zweifelsfall. Also wenn wir über, wenn Apple oder eben in dem Fall dann irgendwelche Geschäftsanlagen, wenn wir genug Banken finden, die für eine bestimmte, die für ein bestimmtes Produkt werben wollen, dann machen wir doch mal entsprechend viele Artikel zu einem ähnlichen Thema oder sowas.
Mhm.
Und also nicht sozusagen die Artikel danach auswählen, was interessiert den Leser tatsächlich, sondern
was interessiert Anzeigenkunden.
Wofür kriegen wir Anzeigen geschaltet? Und das Das war ihm offensichtlich vorher bewusst. Was ihm aber scheinbar nicht so bewusst daran war, war, mit welchem sozusagen, dass diese Anzeigenkunden dann auch offensichtlich, beziehungsweise gar nicht mal die Anzeigenkunden, sondern die Anzeigenabteilung bei der Süddeutschen mit Einfluss nimmt auf diese Artikel, die da geschrieben werden. Und dass die halt entsprechend.
Aber ich glaube auch darüber hinaus, ich glaube, wenn es halt tatsächlich über dann die Branchen geht, die halt sozusagen zu den Anzeigenkunden gehören, dass da halt auch die Anzeigenabteilung nochmal durchliest. Also wenn er jetzt zum Beispiel über Banken schreibt, ja, also auch unabhängig von der Beilage, ja,
ja,
dass das halt auch nochmal gereviewt wird. War es nicht so?
Nee, also das war schon in seinem Artikel, war da schon immer eine relativ deutliche Trennung zu spüren. Also die ihn auch, also er hat das ja auch beschrieben, dass er das Gefühl hat, dass ihn die Wirtschaft, die echte Wirtschaftsredaktion sozusagen, dass die ihn auch ziemlich abwertend betrachten und so dieses ganze Zeug machen. Also das ist offensichtlich, gibt's da halt Teile der Redaktion, die echte Redaktion in Anführungsstrichen, die halt echten Journalismus machen und relativ frei sind, zumindest nach der Eigenwahrnehmung. Und dann gibt's halt diese Sonderbeilagen, die eine davon losgetrennte Redaktion sind, bei denen dann sozusagen alles gekauft werden kann. Und bis hin zu, dass eben hat das ja auch aufgeschrieben, dass er 8 Seiten zu einem Produkt machen musste, wo die Wirtschaftsredaktion gesagt hat, nee, das wollen wir unseren Lesern gar nicht. Also da kommen die nur auf dumme Ideen. Das war irgendwelche, ich weiß nicht mehr, was es für Produkte waren. Auch so irgendwelche Finanzanlagen. Und da meinte die echte Wirtschaftsredaktion, nee, darüber berichten wir gar nicht, weil damit wären unsere Leser haben nicht die wirtschaftliche Kompetenz, um die Risiken einschätzen zu können. Und damit treiben wir die Leute ins Unglück. Und dann halt eine Seite später in dieser Sonderbeilage eben 8 Seiten zu genau diesen Anlageformen. Okay. Und das ist natürlich, also und das finde ich jetzt, ich habe auch so Kommentare dazu gelesen, also so auf Facebook hat jemand gefragt, ist das denn okay, was der gemacht hat da? Also er hat ja dann, was hat er gemacht? Was der Heiser gemacht hat, also er hat das veröffentlicht, ich glaube, das veröffentlichen, obwohl, gibt bestimmt auch Journalisten, die selbst das anrüchig finden. Aber er hat auch die ganzen Gespräche aufgezeichnet.
Ja, also das war interessant. Also das erste fand ich interessant. Er hatte dann irgendwie auf einer Twitter-Meldung von einer Redakteurin von SAP reagiert, die halt gesagt hat, warum wartet eigentlich der Sebastian Heiser jetzt 8 Jahre irgendwie, um das zu veröffentlichen?
Nee, von SAP war es nicht. Die haben sie jetzt gebracht. Nee, das war, ich glaube, von Panorama war das, glaube ich.
Panorama, irgendwie sowas. Auf jeden Fall zeigt er dann halt so die E-Mail, die er halt mit Panorama hatte, also genau mit dieser Redaktion hatte, bezüglich dieses Themas von vor ein paar Jahren irgendwie, wo sie das aber abgelehnt haben, darüber zu berichten. Und das Krasseste war dann aber, als dann irgendwie der, ich weiß nicht, Ressortleiter oder irgendwie sowas bei der FZ dann halt gesagt hat, so ja, also dass Herr Sebastian Heiser damit dann nicht einverstanden war mit diesen Praktiken, das hätte er uns ja auch damals mal sagen können. Ja?
Genau.
Und woraufhin Sebastian Heiser dann wirklich den Audiomitschnitt veröffentlicht hat von dem Gespräch, wo er halt tatsächlich sozusagen genau seine Bedenken äußert und so weiter und so fort. Also halt total krass. So,
und die, ne? Halt klein geredet werden tendenziell.
Genau, und die dann wirklich klein geredet werden. Und das war dann schon echt auch, da habe ich dann aber auch echt geschluckt, weil das ist halt, sag ich mal, rechtlich extrem, also rechtlich und moralisch, ja, extrem fragwürdig. Also so erstmal heimlich ein Gespräch mitschneiden ist eigentlich rechtlich nicht erlaubt, ja. Und das dann noch zu veröffentlichen, sowieso glaube ich nicht. Er sieht das halt alles so als seiner Sonderposition, als investigativer Journalist, sieht er sich
geschützt.
Geschützt. Das ist, glaube ich, das ist nicht so eindeutig zu beantworten, glaube ich. Aber da gab es dann halt auf jeden Fall auch schon eine ziemlich große Diskussion darüber, ob das jetzt halt zu weit geht. Und ich hatte zum Beispiel da jetzt auch schon irgendwie so, wow, das ist schon echt ganz schön große Geschütze, die er da so auffährt, ja?
Ja.
Und alleine schon, dass er halt damals schon so weit gedacht hat, ja, dass er halt irgendwie, während er sich mit seinem Vorgesetzten trifft, dort halt was mitlaufen lässt, ja. Also das fand ich schon echt, allein schon, ne?
Du.
Das fand ich schon krass.
Ich fürchte, wir müssen kurz abbrechen und ich muss mal kurz Türen tragen helfen.
Ach du Scheiße.
Tut mir leid.
Dann machen wir halt Pause, oder?
Dann machen wir Pause. Ich drücke kurz Pause und danach drücke ich einfach weiter und dann geht's weiter. Dann japse ich ein bisschen, weil ich Türen geschleppt habe und dann geht's weiter.
Okay.
Sorry, bis gleich.
Okay.
Ah, so, okay. Also, war genauso, wie ich dachte. Ich musste jetzt hier irgendwie 10 Minuten mit Schleppen helfen. War sehr, sehr schwer. Wir kriegen jetzt schöne neue Spiegeltüren fürs Schlafzimmer. Nee, fürs Kinderzimmer. Vielleicht muss man da doch da. Egal. Bei Heiser waren wir gerade stehen geblieben, ne?
Genau. Wir waren mitten bei Heiser.
Heiser, nicht genau, Heiser.
Heiser. Nicht zu verwechseln mit Heise. Diese Computerleute.
Also ich finde, bei dieser ganzen Sache, also ich möchte diesen Menschen vermutlich eher nicht als Kollegen haben, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil, ja, man möchte niemanden haben, der die ganze Zeit ein Aufnahmegerät mitlaufen lässt bei jedem Gespräch, weil das ist ja schon...
Genau, das habe ich mir nämlich gedacht. Also was ist das eigentlich, was ist das für ein Vertrauensverhältnis, wenn man halt in so Gespräche mit seinen Vorgesetzten irgendwie schon irgendwie auf Vorrat alles mitspeichert? Ja, also.
Naja, aber das ist ja, meinst du, oh Gott, naja, das muss man ihm ja nicht zwangsläufig unterstellen, sondern es kann ja durchaus sein, dass er da angefangen hat bei dieser Sonderbeilage. Vielleicht war ihm das schon vorher auch alles klar, vielleicht war da ja schon sein Investigativjournalist in ihm drinne und dass er dann halt irgendwann mitgekriegt hat, also das ist jetzt die naivste Annahme, dass er irgendwann mitgekriegt hat, naja, so wie ich mir das vorgestellt habe, läuft das hier nicht und das probiert hat, dann irgendwie anzusprechen und wenn er es weiterhin angesprochen hat, dass er dann, also er hat ja offensichtlich schon beim Vorstellungsgespräch, wurde ihm ja schon durch die Blume gesagt, dass man durchaus auf die Belange der Anzeigenkunden Rücksicht nehmen muss.
Mhm.
Und insofern finde ich das eigentlich, also ich meine, muss ja auch mal sagen, die Süddeutsche hat ja jetzt schlicht und ergreifend, also nur dadurch, dass er diese Aufnahmen hatte, konnte er so schön Daten nachlegen.
Naja,
ansonsten hätten
genau, das ist halt alles abgestrichen. Im Endeffekt hat er ja recht gehabt, ne? Ja. Im Endeffekt hat er recht gehabt, so. Die haben alles verleugnet und die haben verleugnet, dass er dort auch sozusagen das angesprochen hat. Also konnte er zack irgendwie hier hau ich raus, ja, irgendwie das Beweismaterial raushauen.
Genau.
Und rein auf der moralischen Seite sieht es auf jeden Fall, die SZ diskreditierter aus, ja.
Ja.
Aber du hast das schon mitgekriegt mit der Taz auch, ne?
Ich habe das auch mit der Taz mitgekriegt, genau.
Genau. Und das ist jetzt dann halt irgendwie, wo das Ganze dann so ein bisschen umschlägt in so einer,
naja, wobei, in
eine fischige Richtung so. Also wir wissen ja nicht so hundertprozentig, was jetzt da passiert ist, aber ja. Also
eigentlich wissen wir noch gar nichts. Das ist nämlich das, was ich gerade so ein bisschen merkwürdig daran finde.
Ja, ein paar Dinge wissen wir schon, ne? Also wir wissen auf jeden Fall, dass halt in der Taz jemand dabei erwischt wurde, also das war so der erste Artikel, den ich dazu gelesen habe, der hatte noch keine Namen genannt, jemand da erwischt wurde, wie er einen Keylogger, den er an einem Computer installiert hatte, wieder abgeholt hat. Also das war so in Form eines USB-Sticks, der an einem Computer hang, so als Dongle, und der IT-Techniker hatte diesen USB-Stick entdeckt und hatte gemerkt, okay, das ist kein USB-Stick, das ist ein Keylogger.
Okay.
Und hat sich auf die Lauer gelegt, hat gewartet, so. Okay, wer holt den ab? So, und dann hat er tatsächlich einen langjährigen Redakteur dort erwischt, der das abgeholt hat.
Okay.
Und den dann konfrontiert.
Okay.
Wiederum alles abgestritten hat und so weiter und so fort. Jetzt hat in der Welt ein Artikel gestanden, der die ganze Geschichte nochmal ein bisschen genauer aufrollt und Namen nennt. Und das ist wohl Sebastian Heiser gewesen. Also man muss dazu sagen, Sebastian Heiser ist jetzt schon sehr, sehr lange bei der Taz. Er hat ja auch schon Furore gemacht als investigative Journalist, weil er war derjenige, der die Wasserverträge geleakt hat damals. Mhm. Das wäre eine große Sache hier in Berlin. Und ja, jedenfalls ist einer der prominenteren Redakteure der Taz hier in Berlin. Und ja, der wurde halt dabei erwischt, wie er einem Kollegenrechner sozusagen einen Keylogger halt untergejubelt hat. Seitdem ist halt dann natürlich Tovabo in der Taz, ja, irgendwie die Ines Pohl, die Chefredakteurin, hat da wohl auch alle zusammengerufen. Es werden alle Rechner neu aufgesetzt, es werden alle Passwörter ausgetauscht, aber auch es werden die Mitarbeiter aufgefordert, alle ihre persönlichen Passwörter für, was weiß ich, Google, Facebook, Twitter, was weiß ich, ja, irgendwie alles auch nochmal zu ändern. Und die fühlen sich natürlich extrem angegriffen, ein großer Vertrauensverlust. Und ja, also krasse Sache, ne? Das sind natürlich jetzt erstmal alles so Dinge, die so im Raum stehen. Ich habe jetzt von Quellen, die näher an der Sache dran sind, auch zumindest die Bestätigung, dass die einzelnen Fakten stimmen, also dass halt in der Tat halt dieser Vorfall passiert ist, dass Sebastian Heiser auch involviert ist. Mhm. Noch keine Bestätigung von wegen, wie ob diese Anschuldigungen jetzt wirklich verifizierbar sind und so weiter und so fort, das weiß ich nicht. Aber also so grundsätzlich stimmen die Fakten so, yeah, wie sie da stehen. Und das wirft natürlich eine ganze Menge Fragen auf. Also ich finde diesen Fall sehr, sehr spannend und ich bin noch gar nicht so richtig sicher, ob ich, also davon abgesehen, dass die Fakten noch nicht hundertprozentig irgendwie, dass wir sie noch nicht kennen, hundertprozentig, weiß ich auch nicht, wie ich unter der derzeitigen Faktenlage überhaupt diese Situation einschätzen soll. Also ich habe da jetzt interessanterweise gestern mit Plom drüber geredet. Mhm. Und der hatte eine interessante Meinung dazu, weil er meinte, also auch schon zu dieser Geschichte mit der Aufnahme, ja, wieso sollte das denn nicht gut sein, wenn jemand, der mit einem Höhergestellten, sozusagen einem Vorgesetzten redet, sollte man grundsätzlich das Recht haben, dieses Gespräch aufzuzeichnen, ja, sozusagen.
Oh, wow.
Ja, auch so als so eine Art, auch so als so eine Art, ja, Selbstversicherung, ja, und auch so sein Umfeld halt ständig aufzuzeichnen an was war das denn jetzt?
Hier fährt gerade draußen eine Feuerwehr vorbei.
Okay.
Und zwar so einer, so richtig, wie man sie kennt, mit jemand, mit Vornenfahrer und Hintenfahrer. So ein Leiterbahn, genau. So lange. Die fahren hier, das ist sehr beeindruckend. Ja. Genau. Hat man das so laut gehört, sorry.
Das war ziemlich laut, ja. Aber egal. Jedenfalls, das halt, im Endeffekt ist es ja so, wenn Aussage gegen Aussage steht, ja, dann wird immer bestimmt einer bestimmten Partei mehr geglaubt als einer anderen Partei. Also sei es zum Beispiel dem Vorgesetzten mehr geglaubt als dem Untergebenen, der Polizei mehr geglaubt als demjenigen, der irgendwie accused wird und so weiter und so fort.
In dem Fall immer so ganz klar, der Süddeutschen mehr geglaubt wird als irgendeinem,
als irgendeinem Redakteur, genau. Es sei denn, eine der beiden Seiten hat Evidence, ne? Mhm. Und das heißt also, im Zweifelsfall gleicht diese Praxis, ständig mal alles aufzuzeichnen, halt genau diese Macht durch Ungleichgewichte halt aus. Hm. Und deswegen findet Plom es zum Beispiel total legitim. Also auch, also sowas wie Keylogger würde er dann schon sagen, so, nee, das ist jetzt nicht so legitim. So.
Nein, aber also halt, ein Keylogger finde ich nochmal eine ganz andere Nummer. Also das ist...
Genau. Weil das ist ja nicht deine Kommunikation mit jemandem, sondern genau. das ist ja halt irgendwie alles, was jemand tut. Halt,
ja, also das ist ja wirklich Datenvorratsspeicherung. Während das andere ist halt ein Gespräch, von dem man, wo ich mir im Zweifelsfall, also im krassesten Fall muss ich davon ausgehen, dass die Person das ein perfektes Gedächtnis hat und das dann nachher alles runterschreibt oder sowas. Das ist ja, also das eine ist Kommunikation und ob ich die jetzt noch aufzeichne oder nicht, ist relativ nebensächlich, sage ich jetzt mal. Zumindest mein Eindruck so. Also ich finde es, ich würde diese Person auch tatsächlich persönlich nicht so super sympathisch finden, aber es ist auf jeden Fall eine komplett andere Nummer als hingehen und sozusagen ja in die Privatsphäre eindringen.
Ja, 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 das ist schon nicht, das ist auf jeden Fall was anderes, ja. Und Ich weiß auch nicht so richtig. Also Sebastian Heiser ist ja ganz ohne Frage ein investigativer, extrem investigativer, gut arbeitender Journalist, der ja dann doch irgendwie aber anscheinend sich halt in alle Richtungen immer absichert, ja. Und
könnte jetzt
so sagen, pathologisierend irgendwie, dass es auch so ein bisschen vielleicht paranoid ist, dann halt so irgendwie Gespräche mitzuschneiden und irgendwie bei Kollegen Keylogger zu installieren.
Ja, aber ich meine, also bei Kollegen, wie gesagt, das ist jetzt sowas, wo man mal das komplett außen, also das ist noch eine komplett andere Nummer. Beziehungsweise würde ich auch da sagen, hängt davon ab, so weit würde ich nicht gehen. Aber jetzt bei diesem Gesprächsaufzeichnen, ich meine, dass man als Journalist Fakten zu liefern hat und Beweise zu liefern hat und nicht sagen, oh ja, ich habe da vor 7 Jahren irgendwann mal ein Gespräch mit jemandem von der Süddeutschen geführt, ich glaube, das war ungefähr so und so, dass das eine ganz andere Dimension hat, wenn man Beweise dafür hat, das ist ja total logisch und das, ich glaube, das gehört zum journalistischen Geschäft. Ich habe tatsächlich so ein paar Kommentare, irgendjemand hat auf Facebook so, hey, liebe Journalistenfreunde, was haltet ihr denn eigentlich von dieser Nummer? Und was ich daran erstaunlich fand, waren halt viele, die so, ist doch ein total alter Hut, diese Verlagsbeilagen, dass das alles gekauft ist, jetzt tut man nicht so, als ob das irgendwas Neues wäre, was ich eine sehr, sehr merkwürdige Einstellung finde, weil diese Verlagsbeilagen sind ausschließlich dafür gemacht, mit echten Zeitungen verwechselt zu werden. Das ist ihr einziger Existenzzweck, ansonsten würden die nicht so aussehen, wie sie aussehen. Also so zu tun, das weiß doch eh jeder Leser, dass das total, also quasi eine Werbebeilage ist, halte ich für, also es
Ich glaube, innerhalb des journalistischen Feldes ist das, glaube ich, so. Ne? Also,
ich glaube, Journalisten wissen das untereinander, dass das so ist. Ja, dass, genau, das ist klar. Ja. Ich habe das auch schon mal gehört. Also mir war das auch irgendwie diese Verlagsbeilagen, dass die nicht so ganz koscher sind. Das wusste ich auch. Wie weit das mit dem nicht ganz koscher geht, ist mir jetzt erst im Rahmen dieser Veröffentlichung tatsächlich bewusst geworden. Also
man muss auch noch sagen, ganz kurz, das hat man vergessen zu sagen, also diese Verlagsbeilagen, um die es jetzt ging, ne, konkret, ja, hatten mehr oder weniger, eigentlich weniger gut versteckte Hinweise darauf, wie man halt tatsächlich Steuerhinterziehung machen kann über Schweizer Banken.
Genau, und das ist so ein bisschen so die...
Es war halt sozusagen auch moralisch sehr, sehr fragwürdig. Ja.
Und das ist natürlich dann nochmal, stimmt, das ist ja nochmal dann die nächste Baustelle daran oder die nächste Eskalationsstufe. Und muss man auch sagen, wenn es doch so Business as usual wäre, diese Verlagsbeilagen, dass die da gekauft werden inhaltlich, ja, warum hat denn diese Sonderbeilagenredaktion von der SZ das so heftig bestritten, wenn es sowieso jeder weiß und absolutes Alltagsgeschäft ist? Also ich finde es ganz klar, dass da sozusagen jemand ertappt worden ist und sich auch zu Recht ertappt fühlt. Ich will das jetzt gar nicht so sehr an seiner moralischen Situation festmachen. Ich habe irgendwo ein anderer Kommentar, den ich gelesen habe, den ich ganz spannend fand, war, naja, man kann sich entweder an Gesetze halten die ganze Zeit und an alle moralischen Bedenken sozusagen immer moralisch einwandfrei verhalten, dann wird man halt ein Google-Journalist. Dann kann man nur das schreiben, was andere schon geschrieben haben. Und wenn man hin und wieder was rausfinden will, dann muss man über Grenzen gehen. Und und was dann die eine Grenze zu viel ist, das ist sicherlich in jedem Fall neu auszudiskutieren. Aber wir brauchen Journalisten und wir brauchen Whistleblower, die sich im Zweifelsfall nicht moralisch hundertprozentig verhalten, weil moralisch wäre in dem Fall das machen, was deine Kollegen sagen, das machen, was dein Vorgesetzter sagt. Mit ihm das vielleicht durchsprechen und es wäre nie rausgekommen, wenn er sich moralisch einwandfrei verhalten hätte. Und da finde ich, ist meine Position als Öffentlichkeit oder als Teil der Öffentlichkeit die, ich will das lieber wissen und ob da jemand irgendwo in München ein netter Mensch ist oder nicht, das ist dafür zweitrangig.
Ja. Also für mich interessiert dieser Fall auch aus verschiedenen Blickwinkeln, weil er ziemlich extrem viel mit meinem Thema natürlich korrespondiert. Ja. Also so Kontrollverlust und dies und jenes. Ist mal so eine, die nicht ganz so offensichtlich ist, eine Perspektive, nämlich das Whistleblowing an sich, ne? Das wir ja alle gut finden, also was hast du ja gerade schön dargestellt, ja, also im Zweifelsfall das Recht der Öffentlichkeit über die Dinge, wie unsere Institutionen funktionieren, ne, steht dann eben über diesen, sag ich mal, Geheimnis...
Recht auf Privatsphäre, oder?
Ja, das ist ja, das kann man ja, also wie der CCC ja ganz richtig sagt, zum Beispiel ist halt irgendwie, Staaten und Unternehmen haben keine Privatsphäre, ja, also Menschen haben Privatsphäre,
ja,
keine... Aber sie haben halt ein Bedürfnis nach Verschwiegenheit oder ein, ja, Bedürfnis nach Geheimnis, ja?
Und nach Vertrauen.
Genau, und nach Vertraulichkeit sozusagen. Und dann ist halt die Sache aber, ich frage mich halt zunehmend, ob nicht bestimmte Formen von Organisationen, ne, und zwar wie unsere Institutionen beschaffen sind, nicht tatsächlich in ihren Funktionen davon abhängig sind, dieses Geheimnis aufrechtzuerhalten. Also ein klares Beispiel ist natürlich tatsächlich sowas, klar, wie das Geheimdienst NSA, ja, dass das funktioniert nicht, wenn halt jeden Tag so ein Snowden kommt und halt mal die aktuellen Überwachungstools halt liegt, so, ja. Das, die haben schon mit Snowden und dem anderen Leaker, der nicht namentlich bekannt ist, haben die ja genug zu tun und sind, glaube ich, auch extrem in dem, was sie tun können, gehemmt. Aber auch solche Unternehmen wie zum Beispiel sowas wie die SZ oder die Taz, ja, sind, glaube ich, ehrlich gesagt auch darauf angewiesen, dass bestimmte Informationen nicht nach außen dringen. Und ich glaube, dass diese schmutzigen Ecken, die jetzt zum Beispiel Sebastian Heiser damit halt einfach öffentlich gemacht hat, ja, halt gerade halt schon vielleicht kritisch sind für die finanzielle Existenz so eines Mediums, ja, also so einer Zeitung. Gerade in heutigen Zeiten, wo die Budgets enger werden, die Werbeeinnahmen geringer werden und sozusagen immer mehr nach kreativen Ideen gesucht wird, um Journalismus zu finanzieren. Und das ist sicherlich vielleicht eine unmoralische Sache, aber dann hat dann vielleicht der ein oder andere, ich weiß nicht, wie zum Beispiel Leindecker das sieht, ne? Der ist ja auch bei der SZ, ist ja auch so ein journalistisches, investigatives Urgestein, der wird das ja auch wissen, wie der das für sich rechtfertigt. Also ein Beispiel wäre zu sagen, okay, da ist halt diese Plattform SZ, die mir das ermöglicht, halt bestimmte investigative Recherchen zu machen und der Öffentlichkeit zu dienen. Und wenn wir dann halt in dem einen oder anderen Bereich mal ein Auge zudrücken müssen oder so etwas, ja, damit das halt irgendwie finanzierbar bleibt, dann ist das halt einfach sozusagen der Flaw im System, unter dem das halt funktioniert, so, ja. Und dann ist dann eben die Frage, ob nicht jede Institution halt sozusagen solche schmutzigen Ecken hat, die aber halt für das Weiterexistieren halt irgendwie notwendig ist. Und ob nicht sozusagen eine Kultur des Whistleblowings zumindest eine bestimmte Form von Organisation halt verunmöglicht auf lange Frist. Also das ist jetzt so eine spannende Frage, finde ich.
Also dazu habe ich, also wenn eine bestimmte Institutionsform auf Dauer nur existieren kann, also dass die Süddeutsche jetzt nur existieren kann, wenn sie das macht, oder weil sozusagen halt in den Verlagsbranchen so weit üblich ist, dass sie nur überleben können, weil sie so eine dreckige Nummer machen, das finde ich das eine. Wenn aber, also es gibt ja zwei mögliche Auskommen daraus. Also nehmen wir mal an, sozusagen, dass
meinst du, also das ist jetzt die Frage, gibt es Institutionen, die diese dreckigen Ecken nicht haben? Das ist jetzt die Frage.
Nee, ich glaube, die gibt es nicht. Aber das heißt nicht, dass sie da sein müssen. Also man könnte jetzt, also das wahrscheinlichste Auskommen ist jetzt, dass jetzt, es gibt jetzt ein bisschen Aufregung und es wird sich exakt nichts ändern. Das ist das, was wahrscheinlich passieren wird, sondern es wird genauso weitergehen, wie es bisher geht. In wenigen Tagen ist es alles vergessen. Die nächste Möglichkeit, die existiert, ist halt, dass die Leserschaft sich so darüber aufregt, dass die Süddeutsche Zeitung das einstellen muss, dieses Verlagsprogramm, und aufgrund dessen pleite geht und dementsprechend auch alle anderen Zeitungen pleite gehen. Oder eben als Alternative dazu, dass sie dann halt feststellen, okay, unsere Leser wissen jetzt, was Sache ist, wollen nicht, dass das passiert. Darum müssen sie damit leben, dass die Zeitung mehr kostet oder wie auch immer. Darum müssen wir ein anderes Modell finden. Ich glaube, also ich halte beide Varianten für utopisch, aber ich glaube, dass es einfach gar nichts passieren wird. Aber wenn was passieren würde, dann würde es eher in letztere Richtung. Also ich glaube, dass es eher einen positiven Effekt hat, wenn man hin und wieder mal auf diese Dreckecken ein bisschen Licht drauf scheint. Was ich allerdings in dem Zusammenhang natürlich gerade Zeitungen, die sich ja immer so als Qualitätsmedien bezeichnen und immer genau. sozusagen als moralisch von vornherein überlegen, finde ich, da kann so ein gewisser Realitätsabgleich auch mal nicht schaden. Also
genau, aber sie leben, genau, das ist ja der Punkt auch. Also gerade so journalistische Häuser leben ja auch von der Glaubwürdigkeit, die sie nach außen ausstrahlen.
Ne? Ja.
Und dahingehend ist halt dann die Frage, ob halt diese Außenwirkung halt auf Dauer aufrechtzuerhalten ist, wenn sie A, sozusagen mit ihren schmutzigen Ecken, dass sie halt rauskommen, und B, dann halt dadurch halt irgendwie Glaubwürdigkeit verlieren. Also das ist auch eine Frage, die ich nicht für mich beantwortet, also die ich noch nicht beantwortet habe, die auch nicht beantwortbar ist. Das wird man absehen.
Ja.
Also was das auf den Journalismus auftritt. Aber was noch interessanter ist, ist der interne Aspekt, der dann halt abläuft innerhalb der Institution. Denn du hast halt folgende spieltheoretische Situation. Ja, du hast halt A und B, Person A und B. Die eine nimmt alle Gespräche auf, ja, und sammelt Informationen um sich herum, ja. Mhm. Du hast B, die das nicht tut. Mhm. Im Zweifelsfall, im Konfliktfall zwischen A und B, hat A dann immer einen strategischen Vorteil, weil er kann sich überlegen, ob er die Informationen, die er hat, eben dann sozusagen publik macht, verwendet in irgendeiner Weise oder es eben nicht tut. Wenn er im Unrecht ist, dann wird er diese Information nicht verwenden. Wenn er im Recht ist, wird er diese Information verwenden. Und B hat diese Option gar nicht. Ne? B hat halt nur irgendwie, was er halt so gehört hat und was er sich gedacht hat, und er kann das nicht beweisen. Ja. Mit anderen Worten, B wird unter Druck gesetzt, wenn A sozusagen die Bombe hochgehen lässt und zeigt, okay, ich habe jetzt hier diese Information, dann ist B eigentlich unter Druck gesetzt, das nächste Mal auch Daten zu sammeln, ja. Und ich nenne das jetzt einfach mal die interne Logik der Überwachung, ja.
Ja.
Weil sozusagen du in dieser spieltheoretischen Situation, wenn du das mehrere Iterationen durchspielst, ja, mit verschiedenen Teilnehmern, werden am Ende alle überwachen, ja, alle überwachen. Du kannst das halt sehr, sehr gut sehen in Russland bei den Dashcams, ne? Diese kleinen Kameras, die man halt in den Autos macht. Also das ist ja, hat ja folgende Bewandtnis. In Russland hast du halt eine extrem hohe Korruption und du bist halt echt in Gottes Hand, wenn du halt einen Unfall hast, ja. Mhm. Also die fahren halt auch noch wie die Besenken, und dann, wenn du einen Unfall hast und dann.
Es gibt Leute, die sich lebensmüde vor Autos schmeißen, in der Hoffnung, dann damit viel Geld rauspressen zu können.
Also, unter anderem
das gibt's ja auch wirklich. Ja, also man sieht ja auch, also das sind immer die krassesten Aufnahmen, wenn du siehst, wie irgendjemand am Straßenrand steht und plötzlich einfach losrennt, um sich noch schnell vor sein Auto zu schmeißen.
Genau. Also du hast halt wenig Rechtssicherheit, so irgendwie, sobald du dich mit dem Auto unterwegs bist, kannst dir halt passieren, dass jemand dich echt fickt, so, ja. Mhm. Oder sei es, dass jemand in dich reinfährt und einfach weiterfährt, Fahrerflucht. Niemand wird dir glauben, wenn du nicht genug Geld hast, kannst du niemanden bestechen, der im Zweifelsfall und so weiter und so fort, ja. Das heißt also mit anderen Worten, irgendjemand hat mal angefangen, sich so eine Dashcam reinzubauen, weil das halt einfach billig geworden ist, ja. Und hatte dann halt im Zweifelsfall, dann im Konfliktfall plötzlich recht, weil auch ein Richter und so weiter und so fort kann dann halt nicht mehr über so eine Evidenz hinweggehen, weil wenn sie erstmal da ist, dann ist sie da.
Ja.
Und das wiederum erzeugt dann eben genau diese Situation, diese spieltheoretische Situation, die ich erwähnt habe, bis dann halt irgendwann alle nur noch mit Dashcams rumfahren. Mhm. Und das ist jetzt die Frage, also inwieweit sozusagen Sebastian Heiser jetzt sozusagen so dieser Patient Zero ist, ja, in dieser spieltheoretischen Situation. Innerhalb dieses journalistischen Feldes dann irgendwann halt das total Standard wird, dass halt immer alle Gespräche aufgezeichnet werden und jeder jeden halt so überwacht und so.
Ich glaube, also ich meine, wir sehen das ja auch in anderen Bereichen. Wir sehen ja auch immer mehr, dass Polizisten zum Beispiel die ganze Zeit mit Kameras auf der Schulter rumlatschen. Das ist ja genau das Gleiche.
In den USA, genau, das wird ja durchgesetzt.
Das wird auch in Deutschland, glaube ich, gemacht. In Hessen wollen sie das machen. Wenn mich nicht alles
also vielleicht als Pilotversuch. Aber in Deutschland gibt es dann ja wieder ganz große Bedenken mit irgendwie, oh nein, das ist dann hier wieder Privatsphäre und Hilfe.
Naja, aber es ist, ich finde es in dem Rahmen, in dem sozusagen ein Polizist dann mit einer Kamera auf der Schulter rumrennt und mich die ganze Zeit filmt, aber selbstverständlich weiterhin mir als allererstes das Film verbieten wird. Es ist ja genau die Situation gegeben. Dann probiert er sich nämlich genau diesen Vorteil zu verschaffen. Und
aber pass auf, es ist in den USA ist diese Debatte, also wo das jetzt schon eingesetzt wird,
ja,
ist es ja so, dass halt die Polizisten keinen Zugriff haben auf das Filmmaterial, sondern dass das halt sozusagen encrypted gesammelt wird und nur unter richterlicher Blabla irgendwie.
Ja.
Zugriff hat. Also das heißt, in anderen Worten, es soll ja tatsächlich, es ist eine Maßnahme, das ist interessant, es ist nicht eine Maßnahme gegen Polizeigewalt.
Ja, das ist, also ich finde das prinzipiell okay, tatsächlich. Mhm. Ich finde es aber nur dann okay, wenn die Gegenseite in Anführungsstrichen genauso filmen darf. Also wenn ich als Bürger dann auch zurückfilmen darf. Und da gab's ja in diesem berühmten Fall hier, I Can't Breathe, dieser Mensch, der gestorben ist, weil er von einem Polizisten, der ihn mit einem illegalen Würgegriff gewürgt hat, ist er gestorben. Und der ja dann, wo er nicht mal gegen den Polizisten ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden ist, weil das war ja so offensichtlich, dass er total legal gehandelt hat, als er diesen, wie gesagt, selbst erklärten illegalen Griff verwendet hat. Und der einzige, der juristische Konsequenzen zu tragen hatte, war die Person, die es gefilmt hat, das Ganze. Weil der selbstverständlich angezeigt worden ist dafür und ich glaube auch verurteilt worden ist.
Okay.
Und das ist natürlich dann so eine Situation, die dann gar nicht mehr geht. Aber klar, da ist halt, da muss man muss dafür sorgen, dass in diesem Spiel dann Waffengleichheit herrscht. Beziehungsweise, ich würde sagen, sogar der Schwächere die besseren Waffen in die Hand gedrückt kriegt. Nämlich, was ja auch der Fall wäre, wenn der Polizist dann sozusagen keine Möglichkeit hätte, irgendwas zu löschen. Wobei ich da dann halt nicht mehr an den Apparat dahinter glaube. Weil in dem.
Wir haben ja übrigens tatsächlich ein Urteil, dass Dashcams sind bei uns verboten, ne?
Ja, wegen.
Und die dürfen auch nicht. Und die dürfen auch nicht vor Gericht verwendet werden. Also wenn du eine Dashcam hast und da irgendwie Evidence hast, dann ist das ungültiges Beweismaterial.
Ja, das ist, ehrlich gesagt, das hat für mich immer mehr, ich werde ja hier wirklich ständig gefragt, sag mal ihr Deutschen, was hat's mit euch auf sich?
Und du Deutscher, sag doch mal.
Ja, also es ist halt, also bei Facebook ist das halt natürlich wegen so, niemand hat so viel Stress mit Datenschutz wie ihr und irgendwie, ihr macht euch Kopf um Dinge, wo sich der Rest der Welt keinen Kopf drum macht und sowas. Und gerade bei solchen Urteilen, finde ich, ist das, also ich meine, es ist doch auch normal, dass Zeugen befragt werden und so. Und es ist halt so diese Einstellung, dass wenn ein Beweismittel zufällig da ist, dann ist es okay, aber wenn es quasi vorsätzlich installiert worden ist, dann nehmen wir es nicht. Und ja, wobei auf deiner Seite könntest du natürlich argumentieren, die Dashcam holt da auch nur dann raus, wenn es ihm hilft.
Und ja, wobei, du darfst meine Argumentation nicht vergessen. Also diese spieltheoretische Situation wird dann halt dazu führen, dass halt alle mit Dashcams rumfahren. Also ich glaube, in Deutschland ist der Druck nicht so groß, weil wir halt ein besser funktionierendes Rechtssystem haben als die Russen. Aber
also Fahrerflucht, was willst du denn machen? Ich habe hier neulich haben wir einen Unfall gesehen. Ich habe in meiner Zeit, in der ich hier bin, schon 3 Unfälle gesehen. Also echt krass. Und der eine davon war, ist halt, jemand stand an einer Kreuzung, also hat auf mich gewartet, um ganz genau zu sein. Also hier sind ja diese Stoppschilder, wo jeder halten muss und wer als erstes da war, fährt. Und der hat auf mich gewartet und ich bin rechts abgebogen oder ich wollte gerade rechts anbiegen und hinter ihm kam so ein Riesentruck und hat ihn übersehen und ist ihm voll hinten reingedonnert. Und wir sind dann halt, das war so ein kleiner Mini, der ist so, Mini sieht ja hier im Vergleich zu anderen amerikanischen Autos tatsächlich klein aus, von dem Schwung einmal über die Straße gerollt. So, wir sind halt sofort hin. Und so von wegen alles gut und es ging ihm auch gut und so, also kein Personenschaden. Was macht der andere? Wendet, fährt weg. So.
Okay.
Hat natürlich keiner das Nummernschild gefeuert, weil am Anfang sah es auch so aus, als ob er, also der fuhr ran und sowas und es sah so aus, okay, der kommt gleich. Aber nö, hat sich nochmal anders überlegt. Ja, also ich überlege auch, mir so eine Dashcam zu kaufen.
Ja.
Weil es ist halt also ich weiß nicht, wie es versicherungstechnisch in dem Moment aussieht, aber ich weiß, in Deutschland ist das relativ klar, wenn du niemanden hast, wenn die Person, klar kannst du deinen Schaden geltend machen bei der Person, die Fahrerflucht begangen hat. Und das wird dementsprechend auch Anzeige bestraft und sowas. Und das wird auch, also wenn sie dich dabei erwischen, dann hast du ein echtes Problem.
Fahrerflucht ist schon krass, ja.
Aber das heißt, also es wird trotzdem weiterhin passieren. Und das ist sowas, was man mit so einer Dashcam in meinen Augen relativ effizient bekämpfen kann. Und ja, klar. Weiß ich nicht. Und auch so, es gab ja auch so diese so Aufnahmegeräte quasi, die man die ganze Zeit mitlaufen hat. Johnny hatte das irgendwann mal schon vor Jahren, die Idee. Gar nicht um um jemanden zu überwachen, sondern einfach um lustige Momente, die man so eher erlebt, um die dann einfach auf Band zu haben quasi für die Ewigkeit. Aber ich weiß, dass es so ein ähnliches Projekt gibt und ich fand das echt spannend. Also ich meine, ein ähnliches Projekt war ja dieses diese Frau, die einfach durch New York gelaufen ist und wird die angebaggert, ohne dass sie irgendwie dafür den geringsten Anlass liefert. Und was ja dann in dem Fall auch sozusagen sofort wieder, naja, aber das ist ja auch, ihr habt ja auch das so und so zusammengestellt und ihr habt das ja, also sozusagen, ihr seid ja selber dran schuld, dass ihr die ganze Zeit angebaggert worden ist. Und ich glaube, dass es dann sowas wie so diese ganze Aufschreidiskussion in dem Moment, in dem da entsprechend viel kommen würde, hätte man vielleicht die Chance, dass sich dadurch auf Dauer was ändert. Insofern, So Aufnahmegeräte, die einfach so die letzten 10 Minuten immer mitlaufen lassen. Ich glaube, das wird kommen. Warum nicht?
Ja. Also ja, weil die dann verboten werden, ne? Also das ist halt dann die Frage. Also in Deutschland jedenfalls, kann ich mir das gut vorstellen.
Ja, okay, das ist, wie gesagt, was denken sich, also so dieses, wir machen
ich frage frag mich, wie sie es dann mit den selbstfahrenden Autos machen sollen, die dürfen dann halt alle nicht gucken.
Das ist, also ich, das ist so ein, diese deutsche Einstellung, die ich da im Augenblick gerade so sehe, vielleicht sehe ich es ja auch total falsch, aber ich habe das Gefühl, das ist so ein Beharren darauf, alles, also dieses berühmte, ich glaube, es ist auch ein Douglas Adams Zitat, dieses, jede Technologie, die bis wie alt war es, bis 18 erfunden wird, ist Gott gegeben oder war schon immer da.
Und ja, und dann guck dir die Altersstatistiken an in Deutschland.
Genau, und alles, was erfunden wird, wenn du über 35 wirst, ist des Teufels und wieder der natürlichen Ordnung. Und ich habe halt so das Gefühl, dass deutsche Gerichte und deutsche Gesetzgeber halt so diesen, wir haben halt, die wollen ihren 35-Status zementieren.
Ja, wir sind auch Durchschnittsalter über 35.
Ja, auf jeden Fall. Das ist, und das ist irgendwie sowas, was mir so ein bisschen... was mir ein bisschen Angst macht. Ich lese ja auch gerade Maltes Buch so ein bisschen hier, dieses, wie heißt das, seid fruchtbar und beschwert euch. Mhm. Dieses übers Kinderkriegen, und er dröselt das ja auch schön auf, sozusagen, wie in Deutschland kein Kindpolitik betrieben wird, auf ja wirklich bizarre Art und Weise teilweise. Und ich habe schon das Gefühl, dass das vielleicht ein Problem der überalternden Gesellschaft ist, dass man halt so dieses, nee, das wollen wir nicht. Ging doch auch ohne gut. Ging doch ohne besser. Dann könnte ja jeder kommen. Und nachher hat dann jeder so eine Kamera. Das
genau.
Das will man ja wirklich
ja, nicht. Ja, das ist dann halt, also ich finde das ja auch relativ, also das ist, wird so kommen wahrscheinlich. Ne? Also sehe ich ja auch so. Also das ist halt, ich habe dann auch getwittert, also dieses Erschrecken über die Allmacht der Geheimdienste wird nur noch dadurch übertrumpft, dass jeder ein Geheimdienst sein kann. Ne? Also im Endeffekt, wenn du genau schaust, was der Sebastian Heiser ist, ist ein Geheimdienst. Ne? Und er agiert halt als einer, der halt so dann vielleicht irgendwie sozusagen als Geheimdienst der Öffentlichkeit, ja, das hast du ja auch schon bei WikiLeaks, ja, das hast du schon bei Julian Assange und so Leuten, die halt auch sozusagen dann auch sozusagen einzelne moralische Handlungen unter einem höheren moralischen Ziel unterordnen und dann halt entsprechend paranoid ihrem Umfeld gegenüber agieren und so weiter und so fort. Und vielleicht ist das auch sogar notwendig, um diese Form von Journalismus oder ja, Nachrichtendienst der Öffentlichkeit zu sein, ja, irgendwie halt auch wirklich durchzuziehen.
Aber muss man einfach mal, also das finde ich immer wieder das Verwirrende daran, dass halt dieses dem Einzelnen gegenüber nicht zu trauen ist absolut, also diese Streetview-Angst in Deutschland, die ist ja auch nur, übrigens auch was hier niemand nachvollziehen kann, kommt ja auch nur dadurch die kommt ja auch nur dadurch, ich erzähle das so manchmal und so, ja. Was? Wie? Und dann muss man es ihnen wirklich zeigen, so wie Berlin aussieht. Da ist mir neulich übrigens was aufgefallen.
Das wäre mir zu peinlich, das würde ich nicht machen. Ich würde wirklich einfach sagen so, oder ich würde einfach mal sagen so, ja, ich bin Schweizer. Oder irgendwie, keine Ahnung. Ja.
Das macht mich ja zu einem beliebten Gesprächspartner. Alle wollen ja deswegen, das ist ja... Es ist ja tatsächlich diese Angst davor, von seinen Nachbarn überwacht zu werden und gar nicht die Angst davor vor Geheimdiensten. Also wäre die Aufregung wegen hier Heiser, jetzt habe ich seinen Vornamen schon wieder vergessen, wäre die NSA-Aufregung oder die ganzen Überwachungsapparat auch nur ansatzweise vergleichbar mit der Aufregung über diesen einzelnen Fall da, dann gäbe es diese Geheimdienste nicht mehr. Also und das finde ich an dieser Sache halt irgendwie so dieses merkwürdige, dass man halt diesen Institution, also diese einen Person, die einem im Zweifelsfall, also ich meine, das Schlimmste, was der machen kann, und das mag sehr unangenehm sein, aber er kann halt die Information hat, die er verwenden und kann sie aufarbeiten und in eine Zeitung schreiben. Und auf der anderen Seite hast du halt diese Organisation, die im Zweifelsfall dein Leben zerstören können, ohne mit der Wimper zu zucken. Und mit denen hat dann keiner ein Problem. Das finde ich tatsächlich, schlimm. Ich, ja. Vielleicht auch nochmal über diesen SIM-Karten-Hack, der jetzt herumging.
Noch mal. Ist lieber über Lenovo.
Über Lenovo?
Finde ich lustiger.
Okay, dann erstmal Lenovo. Also Lenovo ist jetzt dabei ertappt worden, dass sie auf ihren Geräten eine Werbeumbiege-Software installiert haben von einem anderen Hersteller. Also dieses ganz klassische, was früher nur, oder was Malware macht, nämlich wir nehmen
Adware.
Die...
Adware nennt man die, glaube ich.
Ja, Adware, so. die halt, naja, ich glaube das... Also nistet sich auf den Computer ein, nimmt die eine Werbeanzeige und schmeißt die aus der Seite und schmeißt dafür die eigenen Werbeanzeigen rein.
Und das mit einem Hack.
Nee, dafür haben sie eine Software installiert. So, no. wie man halt dafür Software installiert. Die Geräte kommen damit vorausgeliefert. Also, was ich übrigens dieser schönen Theorie hier von wegen, also es gibt ja immer diesen Satz, wenn ich etwas kaufe, dann, wenn ich für etwas nicht bezahle, dann bin ich das Produkt. Ja. Was ja immer diesen Umkehrschluss impliziert, ansonsten wäre die Wirkmächtigkeit gar nicht so groß, dass der Umkehrschluss ist, sobald ich für etwas bezahle, bin ich nicht mehr das Produkt. Hier haben Leute für einen Computer viel Geld ausgegeben und trotzdem wird ihre Privatsphäre quasi verkauft. Und das finde ich, diese Software, die hat da diese Werbung ausgeschaltet, was jetzt erstmal für sich schon ein schöner kleiner Skandal ist. Aber sie geben sich nicht damit zufrieden, einfach nur den HTTP-Traffic auszutauschen, sondern weil ja Google und Konsorten, also heute immer HTTPS-Verbindungen aufrufen, mussten sie halt einen Trick anwenden, um HTTPS
Traffic genau, das meinte ich
auch entschlüsseln
zu können. Also das ist der Hack halt, ne? Und das ist halt echt krass.
Das ist, naja, das ist auch, also ein Hack ist das auch nicht, also das ist nicht sauber, aber das ist durchaus nicht unüblich. Also das macht, DPI-Software macht das genauso, in Firmennetzwerken ist das wohl absolut üblich, dass halt HTTPS-Traffic genau auf diese Art und Weise auch untersucht wird. Also das ist jetzt...
Aber ist das nicht eine Man-in-the-Middle-Attacke?
Das ist eine Man-in-the-Middle-Attacke auf deinem Rechner, ja.
Ja, und es gibt doch jetzt auch eine ganze Menge Studien, die zeigen, oder was heißt Studien, also ganz viele Exploits, die zeigen so, Moment mal, da machst du ein Scheunentor auf, ja?
Ja, das haben sie auch gleich gemacht.
Ja.
Weil sie sich selbstverständlich zu dämlich angestellt haben, als sie das gemacht haben. Nämlich, also das ist in dem Fall existiert nämlich auf dem Computer. Er ist ja quasi sich selber gegenüber. Ist ja der, also sie installieren ein Zertifikat. Und der Browser nimmt quasi mit dem eigenen Computer Verbindung auf, der dann diese Daten verschlüsselt und wieder neu verschlüsselt für den eigentlichen Server, zu dem sie kommen. Und dafür braucht er ein Root-Zertifikat, also dafür braucht er das Gegenstück mit dem Passwort. Und das muss dafür auf dem Computer installiert sein. Und das haben sie nicht etwa so gemacht, dass da jeder Computer sein eigenes hat, was relativ einfach zu machen wäre, sondern sie haben halt auf allen dasselbe aufgespielt. Und das Passwort dafür ist dann, hat dann auch jemand rausgefunden, der es halt gerne wissen wollte, weil bei schäbigen Firmen arbeiten halt auch offensichtlich nicht immer die allertalentiertesten Leute bei so Adware-Buden, die sich darum einen großen Kopf machen. Und darum kann jetzt halt, dadurch, dass dieses Zertifikat draußen ist, bist du mit einer, all die schönen Angriffsszenarien, die vor 6, 7 Jahren funktioniert haben, auf einer HTTP-Verbindung, wo alle gesagt haben, mach HTTPS. Mit einem Lenovo-Laptop funktionieren die jetzt genauso gut auf HTTPS.
Wenn man den muss sagen, das ist, glaube ich, betrifft nur die Windows-Varianten der Lenovo-Rechner, soweit ich weiß.
Das betrifft nicht alle Rechner von denen. Also es sind irgendwelche Windows-Kisten, es sind auch nur die Consumer-Geräte, nicht die Business-Geräte. Da haben sie sich offensichtlich noch nicht getraut.
Aber man muss hierzu kulturell noch ein bisschen was sagen, weil also Lenovo ist die Marke, die ThinkPads sozusagen von IBM abgekauft haben.
Genau.
Und IBM hatte damals sozusagen das Nerd-Notebook eigentlich schlechthin produziert. Das ist das ThinkPad, das halt auch bis heute auch sozusagen über die IBM-Zeiten hinaus immer noch so den Glanz des des pure Hackertum sozusagen repräsentiert, also wirklich dunkle, schwarze Dinger, die auch so ein bisschen klobig nach jeglicher, sich jeglichem Design-Diktum entziehend, halt sie wirklich so als böse Maschinen so rüberkommen, ja, also und halt tatsächlich in der Hacker-Szene, in der Security-Szene sehr, sehr beliebte Notebooks sind, diese ThinkPads. Und deswegen ist halt dieser Vertrauensbruch, der da von Lenovo gemacht wird, ist natürlich ein Riesen-Issue jetzt in der Szene. So, ja, der, die Leute sind wirklich, wirklich, wirklich pissed. So.
Ich also finde auch, ich finde auch die Verteidigungsstrategie von Lenovo, also es gab dabei The Verge, die haben ja quasi um eine Stellungnahme gebeten und da hat Lenovo geantwortet, also hat so eine lange Liste von Dingen. Also erstmal haben sie diese Malware auf der Serverseite abgeschaltet, erstmal direkt. Haben gesagt, ja, wir haben die sofort abgeschaltet. Ja, herzlichen Glückwunsch, aber könnte sie genauso schnell wieder einschalten. Damit ist gar nichts geholfen und die Sicherheitslücke klafft deswegen immer noch. Schön fand ich auch den Hinweis, wir hatten davon übrigens gar keinen großen finanziellen Vorteil. was für mich nur bedeutet, ihr seid also bereit, die Datensicherheit und die Integrität eurer Benutzer auch für wenig Geld zu gefährden. Und
ich bin da eigentlich drauf installieren.
Also sozusagen, wenn da die Geheimdienste kommen, kostet gar nicht so viel.
So.
Man dachte immer, da müsste mindestens 1 Milliarde für über den Tisch gehen, aber nee, hier.
Mal hier so 100.000.
Ja. Also, und wenn so diese ganze Nummer hochkommt, dann ist doch wirklich die Frage, naja, wo, also, der eine ist jetzt aufgefallen. Es könnte jetzt sein, dass das der einzige Fall ist, oder man geht halt davon aus, dass davon noch entsprechend viele andere Fälle existieren. Ja. Und offensichtlich sind die Firmen so leicht käuflich.
Vielleicht lehne ich mich echt aus dem Fenster, aber ich vertraue da Apple, dass sie so einen Scheiß nicht machen würden.
Ja, aber im Endeffekt ist es genau das, was du nur noch hast. Es ist Vertrauen. Und,
ja, klar, natürlich, ja.
Und das heißt ja nicht, dass jemand anders in dem ganzen Spiel, also hier zum Beispiel.
Oder sagen wir mal so, wenn es Apple gewesen wäre, ne?
Dann wäre der Aufschrei noch ein.
Also dann wäre wirklich so, dann würde ich, glaube ich, nie wieder ein MacBook kaufen, glaube ich. Also.
Ja, und stattdessen Lenovo.
Ja, was weiß ich? Ja, keine Ahnung, dann würde ich mir halt irgendwie irgendwas. Und halt, ich würde dann wahrscheinlich tatsächlich mir, also wenn sowas zum Beispiel bei Apple jetzt einziehen würde, ja, dann würde ich tatsächlich mir halt irgendeinen Rechner holen, den ich dann halt einfach wirklich neu aufsetze. Ne?
Und irgendein Linux drauf. Ja, klar. Ja. Ist im Zweifelsfall. Aber dann gibt es halt so Fälle wie, hier gibt es ja diesen berühmten Fall bei Verizon, dass die dir quasi, weil sie ja wissen, also Verizon weiß ja, wer du bist, und die installieren dir quasi so ein Perma-Cookie. Das heißt einfach nur darüber, dass, also sie wissen ja, welcher Vertrag, welche Telefonnummer zu deinem Vertrag gehört, also kriegst du quasi ein Perma-Cookie, mit dem sie dann deine Daten, also mit denen sie dich über Browsergrenzen hinaus, über im Zweifelsfall Gerätegrenzen hinaus identifizieren können. Und damit eine ganz, ganz wichtige Sicherheitsmechanismus, der im iPhone drin steckt, der Apple durchaus was wert ist, nämlich dass jeder Browser so quasi seine eigenen Cookies hat. Also wenn du in Tweetbot eine Anzeige siehst, ist das, oder in der Facebook-App, dann ist das, bist du in dem Moment ein anderer User, als wenn du das in Safari machst. Da gibt es so erstmal keine einfache Möglichkeit, das abzugleichen, außer du hast so einen Super-Cookie dahinter stecken, der direkt vom Provider reingeklatscht wird. Und also offensichtlich sind die Firmen da bereit, auch für eher kleines Geld in dem Fall bei Lenovo tatsächlich die Sicherheit zu gefährden. Und ich glaube, also ich würde mal sagen, Anzeigen austauschen in einer Webseite. Das ist eine Form von Betrug. Also ich meine, das ist Betrug in dem Fall an demjenigen, der die Webseite betreibt. Und wer gegen Adblocker, wer sagt, also sind ja Verlage und Medienunternehmen argumentieren ja gerne gegen Adblocker und das ist vielleicht auch nicht so ganz von der Hand zu weisen. Was ist denn das, wenn der Adblocker dann plötzlich anfängt, noch die Werbung auszutauschen? Also wo der Nutzer also gar nicht so böse bisschen, war.
Also so ein bisschen zwielichtig sind ja diese Adblocker-Geschichten schon. Also dieser Adblock Plus, dieser ganz beliebte zum Beispiel, hat ja tatsächlich auch Deals mit bestimmten Werbefirmen, dass sie halt dort sozusagen eine Priorisierung bekommen. So ja, also die haben sozusagen so ein Ranking oder so eine Bewertung halt von wegen so besonders intrusive Werbung. Besonders
es gibt acceptable, nicht,
und acceptable Werbung und so weiter und so fort. Und auf diese Listen zu kommen, muss man tatsächlich sich zertifizieren lassen von Adblocker. Blocker Plus, die dann natürlich dafür wieder Geld nehmen. Und das ist natürlich auch extrem shady.
Klar, ne? Das ist, also, du hängst dich halt nochmal dazwischen. Und die Versuchung ist wahrscheinlich auch sehr groß, weil wie willst du Geld verdienen mit sowas wie so einem Adblocker Plus? Irgendwo musst du es ja herholen. Und damit kannst du dann, du bist halt plötzlich ein Gatekeeper und kannst Geld dafür nehmen, dass du bestimmte Sachen doch wieder durchlässt. Und das sind natürlich dann die spannendsten Kunden. Also, das ist schon beeindruckend, ohne Frage.
Naja, jedenfalls ist es,
auf jeden Fall nochmal.
Das wird wieder eine spannende Sache, ja.
Das wird, das ist sowas, was mich. Diese ganze Lenovo-Sache, das ist, regen sich jetzt gerade die Leute absolut zu Recht drüber auf, ist halt.
Aber was mich noch interessiert hat, ist, da gab es diesen Artikel auf dem Facebook-Blog dazu.
Ja.
Weil die dort ja auch eine ganze Menge Recherche reingesteckt haben.
Ja, das wird da, also das passiert halt automatisch. Das ist halt in dem Moment, in dem die User gefährdet werden, ist halt, wird halt geguckt, welche Auswirkungen hat das für unsere, also im Zweifelsfall hat es immer Auswirkungen für Facebook-User, weil halt so viele Menschen Facebook-User sind. Und dann wird halt geguckt, was kann man da machen. In dem Fall weiß ich jetzt, also fand ich den jetzt relativ, okay, also stand jetzt nicht so irre viel Neues drin in dem Artikel. Sie haben halt quasi nochmal die Fakten nochmal ein bisschen aufgeschrieben und werden dann daraufhin halt irgendwelche Handlungsweisen ableiten. Aber was ich jetzt mal vermute, dass Chrome jetzt mal nochmal überdenkt, die Strategie also im Augenblick der einzige Grund, warum, also Chrome ist normalerweise eingestellt, um genau auf solche Zertifikatsattacken hinzuweisen, durch dieses Certificate Pinning, was sie betreiben. Die einzige Ausnahme ist dafür, wenn das Zertifikat halt direkt auf deinem Gerät installiert ist, wie es in dem Fall der Fall war.
Ja, klar.
Und dann geht Google auch über ein Fremdzertifikat. Ich kann mir vorstellen, dass sie das jetzt nochmal überdenken und dass sie das einfach verbieten werden in Zukunft. Wobei da halt Firmen, die halt den Traffic ihrer Mitarbeiter untersuchen wollen, dagegen protestieren werden. Vielleicht wird es auch, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall mal wieder was, wo. Ja, wo jetzt wieder mal eine Menge ins Rollen kommen wird, hoffentlich.
Ja, und das ist aber auch so eine allgemeine Beobachtung, was du vorhin meintest, die ich gerade mache, dass halt sich so Facebook, aber vor allem auch Google irgendwie jetzt so zu diesen, zu so großen Security Safeguards entwickeln. Ich hatte jetzt irgendwie in unserer Vorbereitung Bullies geschrieben, ja.
Yeah.
Aber halt mal netter ausgedrückt als Safeguards, so sich so beteiligen, ja. Also wir hatten ja vor ein paar Wochen irgendwie, wo Google da Vulnerabilities von Windows offengelegt hat, nachdem sie sozusagen ihnen 3 Monate gegeben haben, die Sachen zu fixen. Microsoft das nicht geschafft hat, haben sie das halt veröffentlicht. Das ist eigentlich auch eine relativ gängige Praxis, also dieses Open Disclosure Ding nach 3 Monaten macht, glaube ich, normalerweise so bei Hackern sagt man das immer, dass es irgendwie so die Praxis ist, ja.
Und naja, eigentlich ist es, man gibt demjenigen, der den Fehler gemacht hat, also da wo der Bug ist, den gibt man hinreichend Zeit, den zu fixen, diesen Bug.
Genau, und 3 Monate ist, glaube ich, so die normale Frist auch, oder?
Ich weiß nicht, ob es da eine normale Frist gibt. Ich meine, es im Zweifelsfall. Hat aber dazu geführt, dass sich viele Firmen einfach dann so, okay, wenn du das erst veröffentlichst, wenn wir es gefixt haben, dann haben wir auch keine Eile, es zu fixen. Und
es geht darum, Druck auszuüben.
Um dem vorzubeugen und aber eben trotzdem die Firmen nicht im Regen stehen zu lassen, ist halt diese 3-Monats-Frist. Und bei Microsoft war es halt jetzt ganz besonders gemein, weil sie halt wirklich 2 Tage später den Patch veröffentlicht haben. Ich glaube, nach allem, was ich verstanden, Microsoft hat halt die Frist gerissen, aber halt nur haarscharf, aber dadurch standen halt alle Windows-User für diese 2 Tage voll im Regen. Und
ich will das jetzt auch gar nicht abschließend moralisch bewerten, was jetzt richtig war oder nicht oder so etwas. Mir fällt nur halt Folgendes auf. Also zum Beispiel, ich habe jetzt den Chrome-Browser halt gekickt. Also ich benutze jetzt den Safari, weil der Chrome-Browser immer restriktiver wurde, was SSL-Geschichten anging. Ne? Also Google hat ja schon länger jetzt irgendwie werten die zum Beispiel in ihrem Google, in ihrem Search-Ranking halt Webseiten nieder, die halt kein SSL-nativ sozusagen anbieten. Sie haben jetzt mit den neueren Versionen von Chrome kann man gar keine self-signed Certificates mehr überhaupt ansurfen. Also wenn halt nicht eine gesignte, ein von den entsprechenden Authorities gesigntes Certificate, das aktuell ist und so weiter und so fort, da ist, dann lässt mich Chrome da nicht mehr hin. Ich kann auch nicht mehr sozusagen in Details und jetzt hier nochmal und dann nochmal dort klicken und dann, ich will aber trotzdem das sehen, ja. Also es gibt's gar nicht mehr, diese Option.
Ja.
Sondern man muss dann halt, also der Workaround ist halt, ich habe das dann eine Zeit lang wirklich so gemacht, ich habe das dann diese gleiche Seite mit Safari aufgerufen, wo dann ich auch eine Sicherheitsmeldung bekomme, aber dort kann ich dann sozusagen halt von dort aus direkt in die Zertgeschichte und sagen, okay, dieser Seite trotzdem vertrauen, ja, und dann weiß es auch Chrome das nächste Mal. Aber naja, egal, auf jeden Fall wird dort mal restriktiver und jetzt das Neueste ist jetzt, dass Chrome, dass Google auch noch bestimmte Authentifizierungsverfahren oder bestimmte Verschlüsselungen oder sowas dabei, die halt so ein bisschen veraltet sind.
Ja, die sind nicht ein bisschen veraltet, die sind durch, dass die abgeschaltet werden, ja.
Ja, dass die, also dass sie die auch sozusagen unter die Unsicherheitslabel halt mitbacken, ja. Wobei halt tatsächlich es noch nicht in dem Sinne unsicher ist, dass halt dort wirklich ein Exploit da ist und dass es halt schon wirklich exploitable ist, sondern nur, dass halt innerhalb der nächsten 10 Jahre es absehbar ist, dass die Encryption gehackt, sozusagen nicht mehr, dass die halt mit einem gewissen Aufwand
also ich finde
erhackbar ist. Also in 10 Jahren, also es ist halt so.
Teilweise sind das auch Verfahren, die tatsächlich schon durch sind, also die hackbar sind mit relativ wenig Aufwand, oder einfach als unsicher gelten. Und ich habe zum Beispiel, ich hatte ewig lange einen Speedport Telekom Router und die Telekom hatte irgendwann keinen Bock mehr, den zu aktualisieren und der hatte halt intern HTTPS-Verschlüsselung und wenn man auf den Speedport drauf wollte, musste man halt diese HTTPS-Verschlüsselung, also ging nur per HTTPS und irgendwann ist deren Zertifikat ausgelaufen. Und daraufhin hat mich mein Browser jedes Mal gewarnt, wenn ich mein Speedport konfigurieren wollte. So von wegen, dieses Zertifikat ist ausgelaufen. Und da habe ich mich irgendwann mal in den Telekom-Support gewandt und habe gesagt, hey, gibt ihm jetzt ein neues Gerät oder was? Also das ist ja offensichtlich, nee, das ist nicht kaputt. Das ist so. Einfach wegklicken. Wenn da so eine Frage kommt nach HTTPS, dass das nicht verschlüsselt vernünftig sei, einfach okay anklicken.
Hätte ich es auch gesagt.
Das heißt, mit anderen Worten, haben Telekom-Mitarbeiter mir beigebracht, dass dieses HTTPS auch total gut funktioniert, wenn mir mein Browser sagt, dass es alles scheiße ist. Und die Leute lernen das halt. Die Leute wissen nicht, was ist unsicher und was ist sicher. Und ich finde auch, also als Anwender, du kannst dich damit auch nicht alles beschäftigen, also muss es halt irgendjemand für dich machen. Und ich finde diesen Google-Ansatz da im Zweifelsfall, auch wenn es weh tut, an hier und da die Sicherheit dann doch voranzutreiben und dich ein bisschen dazu zu zwingen und damit auch andere Firmen zu zwingen. Also die Telekom in dem Moment, in dem jetzt jemand mit seinem Chrome-Browser kommt und einfach nicht mehr seinen Router konfigurieren kann, wird es jetzt der Telekom nochmal ein bisschen schwerer fallen, sich rauszureden mit von wegen, nee, das muss so, es ist ihr Browser kaputt. Werden sie natürlich weiterhin machen, aber ich finde da so diesen Druck aufbauen, das ist schon notwendig, weil wir sehen es ja, wir sehen es bei den jährlichen GSM-Hacks auf dem Kongress. Wir sehen es, also warum sind denn diese Protokolle, die eigentlich unsicher sind oder die zumindest bald unsicher werden, warum sind die denn überhaupt noch in Verwendung, obwohl schon seit Jahren, das ist ja die eigentliche Story, es gibt seit Jahren bessere Verschlüsselungsverfahren, die einfach von vielen Firmen offensichtlich nicht eingesetzt werden. Warum nicht? Weil kein Druck da ist, das zu tun. Und den Druck ein bisschen aufzubauen, finde ich jetzt nicht so verkehrt.
Ja.
Und das ist, und das,
ja, also es ging mir halt auf den Sack, weil ich halt mich dann bevormundet fühlte und es war halt einfach nicht mehr wirklich benutzbar so. Also ich habe jetzt wirklich schweren Herzens Chrome dann gekickt und ich unter anderem aber auch deswegen, weil es irgendwie auch immer langsamer wurde.
Ja.
Ich weiß nicht, vielleicht liegt es an den Plugins, die ich mir installiert habe, es kann alles sein, aber am Ende war halt wirklich der Chrome-Browser auch nicht mehr geil schnell, sondern nur noch nervig.
Ich habe schon
langsam.
Ich habe schon längere Zeit, bin ich schon, ich, Jana guckt schon ein bisschen, bisschen auf die. Wir müssen gleich los. Also wir müssen spätestens 5 Minuten müssen wir ja Schluss
machen. Ist das letzte Thema, deswegen.
Genau. Also ich persönlich bin von Chrome sowieso schon seit einer ganzen Weile jetzt inzwischen weg, weil ich festgestellt habe, dass er immer langsamer wurde für mich und immer weniger funktionierte. Seit Mavericks funktioniert Safari für mich richtig gut und Yosemite liebe ich ihn regelrecht. Und insofern. Aber an dem Punkt finde ich, gebe ich dem Chrome-Team recht. Das hätte ich auch. Also das finde ich, da ist dann eher Apple ein bisschen zu lasch. Und Chrome ist da, aber ja.
Und am Ende kann niemand mehr ccc.de aufrufen.
Ja, also das ist natürlich die nächste Baustelle, dieses ganze, die Unsicherheit dieses ganzen
Zertifizierungsquatsches, ja.
Des Zertifizierungsquatsches so. Und dass das alles von hinten bis vorne schon lange gebrochen ist, das ist klar. Das ist, aber dieses bestimmte Verschlüsselungsverfahren auszuschließen, davon ist das Zertifikat ja nicht betroffen. Und es ist halt, du kannst ja weiterhin, kannst du ja mit dem Chrome auf diese Seiten surfen, wenn du weißt, wie. Und bis sich das wieder rumgesprochen hat. Also ich weiß nicht, ob er bei Facebook zum Beispiel, wenn man bei Facebook eingeloggt ist und man macht diese Debug-Konsole auf, also gibt's ja, haben ja die meisten Browser so eine Debugging-Konsole, dann steht ja da so eine Warnung drin. Hey, falls dir jemand einen Link zu, einen Text zugeschickt hast, den du hier zum Verbessern eingeben solltest, weil es halt Exploit gibt und Leute das halt machen und Leute in diese Falle reinrennen, dass die, ich mach da diese Konsole auf und ich kann ja gar nicht die Nachrichten meiner Freunde sehen. Naja, und in der Zwischenzeit ändert jemand ihr Passwort. Und das ist ja, das passiert ja einfach. Und die Leute stellen sich ja nun mal doof an. Zum Teil, weil sie doof sind, zum Teil, weil sie es nicht besser wissen. Und wer soll denn was dagegen machen, wenn nicht die Browserhersteller? Und ich finde es ganz gut, wenn sie da die Verantwortung nicht von sich weisen. Also die andere Reaktion, nö, wir machen doch einen guten Browser und die Leute müssen doch wissen, wie man den bedient, finde ich da wesentlich, wesentlich gefährlicher.
Gut, dann haben wir es jetzt.
Ja, ich schätze, dann haben wir es jetzt.
Und ich wünsche euch viel Spaß bei eurem Ausflug.
Wir machen jetzt Vorgeburts-Yoga.
Vorgeburts-Yoga-Workshop. Mhm. Gut, also hier ist jetzt schon spät abends. Ich habe die letzten Tage viel zu viel, es hatten viel zu viele Leute Geburtstag und ich muss jetzt mal irgendwie einen Tag Pause machen.
Okay.
Werde, glaube ich, jetzt gleich ins Bett gehen.
Alles klar, dann winke ich.
Gut.
Winke auch den Zuhörern.
Winke, winke.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.